Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu. Und Marie, was hast du uns hier bitte mitgebracht?
Ich habe uns heute was mitgebracht zu unserer Podcast-Folge. Wer uns aufmerksam folgt, weiß, dass wir vor ein paar Wochen über das Thema Koffein gesprochen haben, wie unser Kaffeekonsum ausschaut. Und da hatten wir das Thema Matcha. Und da habe ich mich ja, ich glaube, wir beide, ne?
Beide.
Zu geäußert, dass Matcha jetzt nicht unbedingt unser absoluter Favorite ist.
Und wir haben uns auch weit aus dem Fenster gelehnt und haben behauptet, in Heidelberg gäbe es kein Matcha mit so fancy Farben, Sirup, whatever.
Was auch immer drin, was man ja überall auf Social Media gerade sieht. Und dann kam ich heute hierher zur Podcast-Folge und dachte, ich bringe uns so ein bisschen was, mich happy überlegt, irgendwas Schönes, ne? Dass wir irgendwie, wir sitzen ja immer hier so nett zusammen, ist ja auch immer so schön. Und dann laufe ich hier direkt zwei Häuser neben unserem Büro, gibt's ja ein ganz tolles Café, wo wir auch gerne eigentlich sind. Schaue ich auf die Tafel, steht da Ice Matcha Latte Strawberry.
Oh, gefährlich.
Weil wir uns ja so weit aus dem Fenster gelehnt haben und gesagt haben, das schmeckt uns auf keinen Fall, dachte ich, ich bring uns den jetzt mit. Hab uns zwei Ice Matcha Latte mitgebracht, Strawberry, die jetzt hier vor uns stehen. Also alle, die uns auf YouTube zuschauen, die sehen jetzt diesen wunderschönen Ice Matcha Latte. Und da dachten wir vor der Podcastaufnahme, komm, wir stoßen einmal an. Ist das jetzt was wir hier über diese Podcast-Folge trinken können oder nicht? Und wir müssen mit Erschrecken feststellen, es schmeckt uns.
Es schmeckt uns so gut, deswegen habe ich gerade gesagt, gefährlich, weil ist das lecker, Marie? Ist das lecker?
Ja.
Was ist das denn?
Das habe ich nicht erwartet. Also, nee, das habe ich, ich muss nochmal
einen Schluck nehmen. Ist es auch, ich nehme auch nochmal einen.
Aber Moment.
Vor allen Dingen, ist das hier zwei Häuser weiter sozusagen? Mhm. Ja, weißt du, was jetzt im Sommer passiert, Marie? Wir sind wie
auch
unter Strom.
Dieser Erdbeer. Toll. Probier nochmal.
Köstlich. Oh Gott, ist das gefährlich.
Ja, ganz köstlich.
Also ich, time to say goodbye to coffee. Ciao, Kakao.
Ciao, Kakao.
Thank you, next. Hier ist Hallo Hebammenzeit. Immer anders, immer neu.
Mit Anja und Marie von Hallo Hebamme.
Ab Hi, sofort, Matcha. Ab sofort Matcha. Hallo.
Strawberry.
Ja, aber Wahnsinn, ne?
Was ja, da? Mit diesem Eis gekühlt und so. Vielleicht gewöhnt man sich jetzt auch an den Matcha-Geschmack, wenn
nee,
man das,
das
jetzt
schmeckt
mit Strawberry
einfach verdammt
schmeckt,
anders.
Diesen Flavern dazu.
Das ist nicht so herb durch diesen Flavor. Das ist total angenehm. Es ist schön kühl, was Erfrischendes für den Sommer. Mag ich.
Ui, da habe ich was begonnen.
Da war aber richtig was los. Uiuiuiuiuiui.
Menschenskind.
Holla, die Waldfee.
Hallo, Wochenrückblick. Kommen wir zu unserem Wochenrückblick, liebe Anja. Ich habe uns einen Satz mitgebracht, der lautet, wir haben ja hier diesen wunderschönen Matcha Strawberry vor uns mit toller Erdbeere drin. Deshalb mein Satz für dich heute. Von 1 bis eine reife, süße Erdbeere, also die wirklich perfekt auf den Punkt gepflückt ist.
Herrlich.
Wie war deine Woche?
Ich schmatze heute hier ins Mikro. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Das ist reinstes ASMR. Lecker. Ah, schmatze, trink, schlürf. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Aber ich liebe Erdbeeren so sehr.
Ich auch. Ich freue mich jeden Sommer auf die Erdbeersaison.
Das ist die beste Zeit.
Gerade ist ja wirklich Hochsaison an Erdbeeren. Herrlich.
Obwohl,
und wenn die so ganz reif und frisch sind.
Es gibt nichts Besseres.
Nicht drüber. Also ja, weißt du, die sind jetzt noch nicht drüber, dass sie auch so ein bisschen alkoholisch schon schmecken, sondern die sind jetzt wirklich knallig. Rot, frisch,
süß,
knackig,
saftig.
Süß, saftig.
Ja, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Ich liebe das sehr. Obwohl ich dieses Jahr sagen muss, dass mein Konsum etwas zurückgegangen ist, weil die so schweineteuer geworden sind, die Erdbeeren, finde ich. Also jetzt langsam geht's, aber wenn man überlegt, vor zwei Wochen haben wir für so ein Schälchen 8 Euro hier bezahlt in Heidelberg. Uiuiui, also da muss ich schon sagen, wenn du das hier dann Hausbesuchszeit umrechnest, da ist ja so ein Erdbeergenuss ein absoluter Luxus geworden. Also da habe ich dann auch zu Hause gesagt, hier geht keine Erdbeere über den Reifungsgrad. Die werden alle gegessen. Und wenn wir jetzt nur Erdbeeren, das ist kein Problem, wir kriegen die locker mal weg. Aber manchmal ist es ja dann doch so, dass du die im Kühlschrank vergisst oder dann doch mal eine irgendwie zu weich wird, faulig wird, ach, die mag ich nicht mehr essen.
Alle werden gegessen.
Aber wirklich, ohne Kompromiss. Nee, aber meine Woche war, ja, das ist jetzt schwierig für mich so ein bisschen ins Verhältnis zu setzen. Ich erzähle dir nämlich mal, was mir die Woche mehrmals passiert ist und was mich, ja, beschäftigt hat. Und deswegen möchte ich es auch gerne in den Wochenrückblick mitbringen, weil ich wurde diese Woche mehrmals gefragt von unterschiedlichen Leuten und in unterschiedlichen Situationen, ob ich noch eine richtige Hebamme bin oder ob Social Media nur so ein Projekt ist, beziehungsweise unsere Hauptarbeit jetzt ist. Und wir gar nicht mehr als richtige Hebammen arbeiten. Und einmal hatte ich in dieser Situation sogar meinen Hebammenkoffer. Also ich war quasi auf dem Weg zum Hausbesuch, wurde auf der Straße angesprochen von jemandem, der mich erkannte. Und es ist ja schon so, dass diese Frage, ich weiß nicht, bekommst du die auch, die wird schon immer mal wieder gestellt.
Die wird immer mal wieder gestellt. Und ich finde auch, wo du es jetzt gerade sagst, ich denke jetzt gerade das erste Mal wirklich aktiv darüber nach, nimmt es zu.
Und genauso ging es mir auch, das war die Woche so auffällig, dass ich gedacht habe, ich bringe das heute mal in den Wochenrückblick mit, weil ich habe mich auch ehrlich gefragt, wie viele Nächte soll ich mir eigentlich noch um die Ohren schlagen im Kreißsaal, dass ich in Anführungsstrichen als richtige Hebamme noch wahrgenommen werde oder wie oft soll ich das Wort Wochenfluss noch in den Mund nehmen, weil wir versuchen ja wirklich unsere Community, auch auf Instagram, auch hier im Podcast, finde ich, im Wochenrückblick, durch unseren Hebammenalltag, so gut es eben geht und die Schweigepflicht zulässt, mitzunehmen. Aber ich verstehe auch natürlich die Intention dahinter. Wenn man sieht, was wir tagtäglich auf den verschiedensten Kanälen platzieren, ne? Was wir für Projekte auch mit Hallo Hebamme umsetzen, was wir machen, das ist total viel, was wir nach außen machen und ist ja auch in Anführungsstrichen wahrscheinlich für Außenstehende nicht nur diese ursprüngliche und klassische Hebammenarbeit, die man ja im Kopf hat. Aber ich glaube, es ist deswegen auch mal Zeit, Marie, dass wir so ein bisschen auch Licht ins Dunkel bringen, weil ich habe immer das Gefühl, ganz viele denken, dass wir bei Hallo Hebamme von A bis Z alles alleine und immer selber machen, oder? Geht dir das nicht auch so?
Ja, ich habe auch das Gefühl, ich muss gerade so ein bisschen darüber nachdenken, weil ich glaube, klar, man muss auch sagen, so richtig hinter die Kulissen von Hallo Hebamme haben wir auch noch nicht blicken lassen. Mhm. Aber es ist ganz klar, und das muss man hier auch sagen, wir haben ein Team hinter uns, die uns unterstützen, dass eben es auch möglich ist, dass wir weiter als Hebamme arbeiten. Es heißt aber ja trotzdem nicht, dass wir bei Hallo Hebamme nicht aktiv sind. Also wir haben hier eine sehr tragende Rolle. Es ist trotzdem, arbeiten wir auch hier bei Hallo Hebamme. Klar, wir müssen die Videos drehen, ne? Aber es gibt natürlich auch viele Schritte, die uns hintenrum abgenommen werden, in denen wir unterstützt werden.
Zum Beispiel, ich finde, der Podcast ist ein gutes Beispiel, wenn wir das jetzt einfach mal nehmen. Hier sind 5 zusätzliche Leute zusätzlich zu uns beiden beschäftigt, dass ihr jede Woche eine Podcast-Folge einfach hören könnt.
Richtig.
Wer den Podcast aufmerksam bis zum Schluss hört, anscheinend tun das aber ja auch viele nicht, ja. Das ist dann okay, die haben ja letztes Wort gesprochen, zack. Aber im Outro erwähnen wir ja, wer uns hier auch bei jeder einzelnen Podcast-Folge unterstützt und zur Seite steht. Ohne diese Leute im Hintergrund wäre das gar nicht möglich, weil wenn wir das alles alleine machen müssten, dann würde es den Podcast einfach nicht geben.
Dann wird es auch Hallo Hebamme so in dieser Form nicht geben, weil absolut dann nicht. Würde es einfach nicht funktionieren.
Das würde nicht gehen.
Was man trotzdem nicht vergessen darf, ist, dass viele Dinge jetzt zum Beispiel wie Instagram und Co. wir uns auch untereinander gut aufteilen können. Wir sind zu zweit.
Und
es verteilt sich auf die Schultern von dir und mir. Das heißt, ihr seht ja immer mal Anja in den Stories oder auch mal mich in den Stories. Und da ist es natürlich klar, dass die andere in der Zeit was anderes macht. Das heißt, wir haben uns natürlich auch Aufgaben aufgeteilt, wenn jetzt zum Beispiel ich, wir sagen immer, wir haben so einen kleinen Insta-Plan, sagen wir immer, wie so einen kleinen Redaktionsplan, wo wir das alles schön immer notieren und aufschreiben, dann ist es natürlich so, die eine ist dafür verantwortlich und die andere macht andere Aufgaben in dieser Zeit, die wir uns aufteilen und Absprachen und so, klar, das machen wir so und so. Also ich glaube, wer uns hier auch aufmerksam folgt, weiß, wir telefonieren mehr als mit unseren Männern.
Absolut, ja.
Das wird auch so bleiben. Aber
und es
macht ja auch Spaß.
Ich finde,
das ist ja auch toll.
Und es gibt ja aber auch da Dinge, die nicht zwingend durch uns beide in unserer Hebammentätigkeit auch bei Hallo Hebamme gemacht werden müssen, sondern die ganz viele fleißige Hände im Hintergrund uns total zuarbeiten und uns auch da unterstützen. Und klar, der Geburtshilfe, bei unseren Hausbesuchen, also was eben zu unserem Hebammenalltag gehört, da kann uns natürlich niemand unterstützen. Das machen wir alleine und das vermischen wir aber mit Hallo Hebamme und so, dass es für uns gut funktioniert. Also da haben wir wirklich einen guten Weg auch gefunden.
Was man auch sagen muss, wir arbeiten nicht 100% Schicht im Kreißsaal, wir arbeiten nicht 100% bei Wochenbettbesuchen, sondern gemixt. Das würde dann auch nicht funktionieren.
Absolut nicht.
Also wir finden natürlich einen tollen Mix, damit wir die Balance eben auch halten können zwischen Hallo Hebamme und unserer Hebammentätigkeit. Das heißt, klar, das muss man auch sagen, vor Hallo Hebamme waren wir noch aktiver als Hebammen, ja, weil wir einfach mehr Prozent im Kreißsaal gearbeitet haben oder mehr Familien angenommen haben. Aber das ist ja auch okay, weil das machen ja viele andere auch. Also die arbeiten ja zum Beispiel auch 50% im Kreißsaal und machen den Rest freiberuflich, ne? Und wir arbeiten halt so eine Prozentzahl ungefähr im Kreißsaal und machen freiberuflich und haben halt Hallo Hebamme. Und da muss halt jeder gucken, wie halten wir die Waagschale. Dann gibt es Situationen wie jetzt, die wir ja hier auch im Wochenrückblick besprechen, ne? Wenn jetzt viele Frauen auf einmal entbinden und Familien wir auf einmal betreuen, dann ist es natürlich umfangreicher, ne? Dann müssen wir schauen, welche Kapazitäten können wir bündeln. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Schöne, dass wir uns haben und dann auch miteinander sprechen können. Das heißt, wenn ich merke oder du bei mir merkst, boah, da ist jetzt aber gerade hier richtig Rambazamba, weil eben viele Dienste bei dir im Kreißsaal sind, du viele Nächte gerade aktuell machst, ne? Oder Wochenbettbesuche einfach anstehen, dann teilen wir uns das auch ein. Wir
covern uns, ja.
Covern uns und können da Rücksicht nehmen. Das ist ja auch das Schöne an der Freiberuflichkeit, dass wir die Möglichkeit hier haben, das einzuteilen. Plus eben, das auch unserem Team zu kommunizieren. Und eben auch da zu sagen, hört mal zu, die nächsten 1-2 Wochen sieht es so und so aus. Wir brauchen da und da ein bisschen mehr Unterstützung. Oder wir verlegen nochmal 1-2 Termine von Hallo Hebamme.
Oder es muss eine Podcast-Folge mal ausfallen, weil es geht halt einfach nicht. Oder es muss eine
Podcast-Folge ausfallen, weil wir es dann halt nicht unterbekommen. Das passiert auch mal. Wir versuchen, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber so ist ja das Leben auch. Also das geht ja wahrscheinlich nicht nur uns so, sondern vielen verschiedenen Berufsgruppen auch.
Ich finde das nochmal von der anderen Sichtweise auch höchst problematisch, diese Frage. Die würde ja implizieren, du bist in Anführungsstrichen nur eine richtige Hebamme, wenn du in der Geburtshilfe bist und wenn du freiberuflich bist. Aber unser Beruf ist ja so vielfältig und wir Hebammen sind auch so unterschiedlich. Pick dir jetzt zum Beispiel meine Kollegin raus, die sich dafür entschieden hat, in die Forschung zu gehen, in die Lehre zu gehen, angehende Kolleginnen zu unterrichten. Ja, ist die dann keine richtige Hebamme, weil die wahrscheinlich ja nicht mehr schichtet im Kreißsaal und vielleicht keine Hausbesuche macht?
Ich glaube, die Frage impliziert, ob wir faken.
Kann ich meine das auch wirklich sein. Ernst. Laden wir euch gerne ein, kommt mal eine Woche mit uns mit. Die Familie wird sich freuen, stell dir
mal
vor.
Ich muss das jetzt hier einfach mal so ganz klar aussprechen, die Frage implizit, ob wir faken.
Ja,
also ist das wahr, was wir machen?
Ja. Und da können wir ganz klar sagen, kommt einfach mal ein paar Tage mit, ja.
Ich meine, man muss auch sagen, mehr können wir ja auch nicht mitnehmen, weil wir eben...
Das ist die Schweigepflicht, also,
Schweigepflicht nimmt sich zu. Und dann muss man auch sagen, müssen wir da unserer Hebammentätigkeit nachkommen. Also... Wir können gerne zeigen, wie wir zum Hausbesuch gehen, aber wir können natürlich nicht über diese Schwelle hinausgehen. Das geht einfach nicht. Aber das macht ja auch keine Hebamme. Also
das ist auch so eine sensible Zeit im Wochenbett. Das ist ja sowieso schon, finde ich, immer hart an der Grenze, wenn Familien das überhaupt gestatten, zulassen, dass man gewisse Themen daraus mitbringt, auch dass man mal ein Babyfüßchen zeigen darf und ähnliches, ja.
Das kostet uns auch schon immer sehr viel Überwindung
muss man auch wirklich sagen.
Genau so ist es. Zu sagen, Entschuldigung, dürfte ich jetzt hier mal, oder ne, könnte ich
aber ein Livestream vom Wochenbettbesuch oder als aus dem Kreißsaal.
Hallo!
Also ich finde, das überschreitet auch irgendwie
da habe ich doch dieses Reel gemacht, wenn Hebammen-Influencerinnen sind.
Vielleicht kam das auch daher, weil das war wirklich so auffällig, dass das jetzt wirklich mehr wurde. Aber
habe ich eine Welle losgetreten.
Und an der Stelle wirklich, würde man sagen, das Tolle an unserem Beruf ist, dass er so vielschichtig ist, dass er so vielseitig ist, dass wir arbeiten können, wie es für unsere Lebensumstände passt, das auch anpassen können. Ich glaube, kein Beruf erlaubt das so vielfältig, sich auch zu orientieren. Also das liebe ich sehr an unserem Beruf. Und da ergreife ich jetzt auch nochmal Politik für alle Hebammen, die vielleicht nicht mehr im Kreis sind, die nicht mehr schichten. Freiwillig würde ich sagen, wir sind alle richtige Hebammen. Punkt.
Egal was und wie.
Und wenn wir mehr Social Media machen, mein Gott, ja, wir sind trotzdem alle richtige Hebammen.
Aber dann bin ich auch Hebamme, ja. Ich kann euch auch gerne meine Hebammenurkunde schicken, wer will. Meldet sich gerne.
Das ist Datenschutz, Marie. Aber deswegen muss ich jetzt sagen, ich habe mir eine Erdbeerschale gekauft diese Woche, die recht teuer war. Und dann nahm ich so die obersten zu Hause ab. Und was war unten drunter passiert? Da war die schon ein bisschen matschig. Ich glaube, so war meine Woche ein bisschen. Da habe ich mich drüber geärgert. Weißt du?
Geld ausgegeben.
Ja, Geld ausgegeben. Ja, und dann gefühlt matschig. Und es ist schon auf die anderen übergegangen. Und ja,
kannst du so war meine Woche.
Und wie waren deine Erdbeeren die Woche?
Meine Erdbeeren die Woche? Ich würde sagen, gut. Ich habe mir eine Erdbeerschale gekauft, die mittelmäßig teuer war. Waren auch mal 1-2 matschige dabei, die man aussortieren konnte, aber auch 2-3 leckere waren zu finden.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Ja, Marie, seit über 5 Jahren geben wir beide jetzt schon auf den verschiedensten Plattformen unser Wissen weiter. Und jetzt haben wir es gewagt und haben das alles in einem Buch komprimiert.
Hallo Hebamme. Liebevoller und ehrlicher Rat für Wochenbett und Babyzeit heißt unser Buch und das passende Hörbuch dazu. Aber worum geht es denn darin, Anja?
Unser Buch ist ein kompaktes Nachschlagewerk für die erste Zeit nach der Geburt. Ihr findet Antworten auf die häufigsten Fragen, die im Wochenbett aufkommen. Und wir geben euch einen realistischen Einblick ins Wochenbett inklusive vieler Tipps und Tricks. Ganz wie ihr das von uns gewohnt seid, gibt es keine Tabuthemen. Hämorrhoiden, Inkontinenz, Paarbeziehungen nach der Geburt. Bei uns finden alle Themen einen Platz und werden ehrlich und frei von jeglichen Ideologien angesprochen.
Das Buch gibt es sowohl online als auch in eurer Buchhandlung zu kaufen und das Hörbuch findet ihr exklusiv auf Audible. Wir hoffen, euch damit ein Stück in dieser besonderen Zeit nach Geburt begleiten zu können und freuen uns unglaublich, wenn ihr das Buch lest oder hört und uns somit auch unterstützt.
Musik.
Das habe ich ja noch nie gehört. Echt jetzt?
Das habe ich nicht gewusst. Nee, oder?
Hallo, Hebammenwissen.
So, dann nehmen wir nochmal, würde ich sagen, einen kräftigen Schluck von unserem Erdbeermatcha. Ist das, wie sagt man, der Erdbeermatcha?
Ich spreche den Namen vollkommen aus, weil ich es jetzt von unserem neuen Eismatcha Strawberry.
Wir nehmen nochmal ein Stück von unserem neuen Lieblingsgetränk, bevor wir uns heute unserem Hebammenwissen-Teil zuwenden.
Vorzüglich, ich hätte es nicht kaufen sollen. Ich sehe uns jetzt da schon wirklich stehen.
Ich sehe uns arm werden, weil ich will nicht wissen, was da so ein Becher kostet.
Gar nicht so viel. Rate mal.
Wie die Erdbeeren im Moment schon so teuer sind. Da ist frische Erdbeere drin, so wie das schmeckt, oder? Ich würde sagen, so ein Becherchen kostet hier 6,50 Euro.
6 Euro.
Boah, das ist schon.
6 Euro habe ich dafür gezahlt.
Ja. Na gut, aber es ist sehr köstlich.
Aber ich meine, für eine Podcast-Folge hier mit dir zusammen, da kann man auch mal ein 6-Euro-Getränk
trinken. Können wir dir mal direkt von der Steuer absetzen. Wir sprechen heute über ein Thema mit euch, wo wir uns sicher sind, dass euch das mindestens schon einmal beschäftigt hat, wenn ihr Eltern eines Kindes seid. Es geht nämlich darum, ob man ein Baby verwöhnen kann. Weil diese Frage stellen sich ja viele im Zusammenhang mit Babyhandling, mit Körperkontakt, mit dem Tragen. Das hört und liest man auch immer wieder. Gerade die älteren Generationen, ne, sind ja da oft dabei und sagen, na, du verwöhnst dein Kind aber. Deswegen haben wir gedacht, bringen wir mal Licht ins Dunkel und ganz viele Studien mit in diesen Hebammenwissensteil, mit ihr etwas an der Hand habt, was ihr auch vielleicht Kritikern mal zeigen könnt, wo ihr sagen könnt, nee, das, was ich hier mache, ist eigentlich ganz genau richtig.
Und auch ja wirklich so ein wichtiges Thema, vor allem, weil das ja auch wirklich aufreibend ist. Ich meine, man ist ja schon vor allem beim ersten Kind verunsichert. Man möchte unbedingt alles richtig machen. Und wenn solche Kommentare immer dann kommen und dann
ungefragt
heißt es, du verwöhnst dein Kind. Ja, was bedeutet denn verwöhnen?
Leg das doch jetzt auch mal
ab,
das
Kind. Lass das doch jetzt mal. Muss das jetzt auch mal alleine schaffen.
Also wirklich.
Ne? Das wird ja auch viel darüber heutzutage schon aufgeklärt. Trotzdem denkt man darüber nach.
Es beschäftigt einen.
Es beschäftigt einen und ich finde, das ist einfach was, was nicht sein muss. Und deshalb besprechen wir das Thema heute nochmal, denn man muss ganz klar sagen, Babys sind Traglinge. Wir sind Traglinge, wir gehören zu den Traglingen und das ist ganz physiologisch, denn wir werden auch physiologisch unreif geboren. Das heißt, wir kommen auf die Welt und wir wissen ja, wir können gar nichts. Wir können nicht laufen, nicht wie in der Tierwelt, ne, dass man aufsteht und losrennt. Wir kommen auf die Welt und sind eigentlich hilflose Wesen.
Und brauchen Unterstützung. Und wo du das gerade sagst, fällt mir eine Sache ein, die mir in meiner Hebammenausbildung damals gesagt wurde und die sich so bei mir eingeprägt hat, dass ich die auch immer noch regelmäßig einfach weitergebe an die Familien auch. Wenn man mal in die Tierwelt schaut, wie du das gerade schon sagst, ist es so, die meisten Tiere werden geboren und die stehen unmittelbar auf und laufen los, weil die das einfach brauchen, um überleben zu können, ne? In der freien Natur, damit die eben nicht angegriffen werden. Und bei uns Menschen ist es aber so, dass wir von unserer Statur gar nicht in der Lage wären, unser Kind so lange zu tragen, dass es geboren werden würde und schon direkt loslaufen kann. Deswegen sind wir eigentlich, wie du es gerade schon gesagt hast, physiologisch zu früh geboren. Deswegen können die Kinder einfach noch nicht laufen, weil einfach unsere Statur das nicht hergibt, dass wir wie ein Elefant zum Beispiel so viele Monate länger unsere Kinder tragen und sie dann erst auf die Welt bringen, wenn sie komplett fertig werden und komplett selbstständig werden. Und da ist ja völlig klar, wenn man das schon raushört, ne, die brauchen einfach Nähe. Geborgenheit, die müssen getragen werden, zum einen, weil sie schon auch nicht von A nach B kommen, aber eben auch, um sich zu regulieren. Also das macht es mir irgendwie immer so ganz klar, ne? Wenn man das so von der Tierwelt vergleicht, dann auf die menschliche Ebene bringt, klar.
Und was man auch sagen muss, der Körper, zumindest von uns, so wie die Kinder geboren werden, ist auch noch einen Tacken anders. Denn die Wirbelsäule, wir als Erwachsene, haben ja eine Doppel-S-Form, das heißt, ne, diese geschwungene Form, die kennt ja jeder, wie die Wirbelsäule geformt ist. Das ist aber bei Neugeborenen noch nicht so. Die haben eine C-Form, das heißt, sie ist einfach nur rund, damit sie sich perfekt an den Körper anschmiegen können und so gut getragen werden können. Und diese Doppel-S-Form entsteht erst, wenn wir uns anfangen aufzurichten, das heißt krabbeln, sitzen, stehen. Dann fängt die Wirbelsäule sich an zu verformen und kriegt die Form, die es dann braucht, damit wir uns gut aufrecht halten können und laufen können. Doch da sehen wir auch schon wieder physiologisch, was die Natur uns vorgegeben hat. Wir stammen von den Affen ab. Und wenn man auch Affen oder auch Affenbabys uns anschauen, die sind nur an der Mama.
Völlig verrückt. Da wird es überhaupt nicht hinterfragt. Und bei uns Menschen wird es irgendwie total kritisch gesehen. Sofort, du verwöhnst dein Kind. Leg's doch jetzt mal ab. Lass doch jetzt mal alleine liegen. Also völlig verrückt. Körperkontakt ist ein Urbedürfnis. Wir haben das jetzt hier gerade, glaube ich, schon ganz bildlich für euch dargestellt. Und wichtig einfach für die emotionale und körperliche Entwicklung.
Und auch die Bindung beginnt mit Körperkontakt.
Total.
Also auch Bindung zu dem Kind aufzubauen. Und vor allem auch ab der ersten Minute nach Geburt im Kreissaal. Sobald man das Kind wirklich bekommt, entsteht eine Verbindung. Und je mehr man sie trägt, je mehr Körperkontakt man hat, Nähe man austauscht, desto eher kann auch eine Bindung entstehen. Aber auch nicht nur die Bindung, sondern es beruhigt ja auch. Denn man kennt das ja auch selbst. Wenn wir jetzt einen ganz stressigen Tag haben, dann lassen wir uns doch auch gerne mal umarmen.
Dann nehme ich die Marie auch gerne mal in den Arm.
Lange.
Lange.
Ja, aber wie gut tut das, gehalten zu werden, die Wärme, Nähe zu spüren, auch einen bestimmten Geruch zu riechen, ne, wo man auch weiß, oh, das ist mir vertraut, so riecht das, ich weiß, wie meine Mama irgendwie riecht, ne? Wenn es jetzt nicht unbedingt das Parfüm ist, was wir auftragen, aber das heißt auch der Körpergeruch und die Stimme.
Die Herzfrequenz und der Atemrhythmus synchronisieren sich ja auch mit dem des Erwachsenen, wenn ein Baby getragen wird. Das wissen viele, glaube ich, auch nicht. Und das hat natürlich einen unglaublich beruhigenden Effekt. Und umgekehrt auch, ne, wenn ihr sehr aufgeregt seid, euer Herzschlag sehr schnell ist, euer Atmung sehr schnell ist, weil ihr aufgeregt seid, weil ihr vielleicht in dem Moment überfordert seid, dann fragen sich ja viele, wieso kriege ich denn mein Kind nicht beruhigt? Ja klar, weil sich eben auch das wieder auf euer Kind überträgt.
Also wir haben jetzt in den ersten gefühlt 3 Minuten unseres Wissensteils schon so viele Argumente gefunden, warum ein Kind getragen werden darf und es da auch keine zeitliche Angabe gibt, wie viel ein Kind nur getragen werden darf oder nicht. Wir kommen nochmal gleich dazu, was das auch körperlich bedeutet. Vielleicht steigen wir jetzt direkt mit unserem Lieblingsthema Hormone nochmal rein. Das ist ja was, was uns über Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett sehr viel begleitet.
Aber Bindung und Hormone gehört ja auch direkt zusammen. Wissen auch viele nicht.
Ja, klar. Denn Körperkontakt fördert die Bindung auch durch Hormonfreisetzung. Thema Oxytocin, das wir auch gerne ja Kuschelhormon nennen, wird freigesetzt bei Hautkontakt, aber auch beim Stillen oder auch bei Nähe wird es eben ausgeschüttet. Ne? Und es wirkt stark stressreduzierend, aber fördert auch Vertrauen und stärkt eben die Elter-Kind-Bindung.
Du hast gerade schon gesagt, stressreduzierend, da gibt es nämlich noch ein zweites Hormon, das Cortisol, das Stresshormon, das wird gesenkt durch das Tragen, durch die körperliche Nähe. Und da hole ich euch nochmal ab, Cortisol wird immer ausgeschüttet dann, wenn man Stress hat, egal in welchem Alter. Aber bei Babys ist das zum Beispiel der Fall, wenn die langanhalten, weinen, ohne dass darauf reagiert wird, ohne dass sie hochgenommen werden, dass sie getragen werden, dass sie beruhigt werden. Und wenn man frühzeitig dem Kind körperliche Nähe schenkt, wenn man darauf reagiert, wenn Marie frühzeitig dann eine Umarmung bekommt, wenn sie Stress hat, dann wird die Cortisolausschüttung einfach reguliert. Und generell muss man sagen, nicht nur bei Babys, sondern auch bei Erwachsenen ist das auch was ganz Wichtiges. Wenn wir weniger Stress haben, weniger Cortisol ausschütten, dann haben wir einen gesünderen Schlaf und eine bessere emotionale Regulation. Also wir können uns viel besser regulieren, als wenn wir permanent unter der Kante sind.
Ich meine, kennt man ja auch. Ja. Wenn man stressige Wochen hat, dann schläft man auch schlecht. Also es überträgt sich auf alles, was man irgendwie macht. Emotional, auf den Schlaf, auf die Schlafhygiene. Man ist vielleicht wirklich reizbarer. Und die Kinder können es ja so auch noch nicht äußern. Das heißt, sie können es rein über Weinen zum Beispiel äußern. Und es gibt eine Meta-Analyse aus dem Jahr 2021, in dem Speichelproben genommen wurden und hier der Cortisolwert gemessen wurde. Und man hat hier festgestellt, dass es eben einen niedrigeren Cortisolwert gibt, wenn Körperkontakt da ist. Also auch da konnte es wirklich schon nachgewiesen werden und gezeigt werden. Und das bedeutet, dass Körperkontakt einfach wichtig ist. Und ich glaube, für Babys umso mehr, weil sie natürlich die Nähe noch mal viel mehr brauchen, um sich auch zu regulieren. Aber ich meine, wir Erwachsenen kennen das ja auch in vielen Situationen. Durch nur eine Umarmung oder Ähnliches, dass es eben auch manchmal gut tut und man merkt dann auf einmal, oh okay, dadurch kann ich vielleicht auch einfach Stress runterfahren.
Wir haben jetzt schon ganz oft das Wort verwöhnen in den Mund genommen. Wir haben es auch schon den Schwiegereltern, den älteren Generationen direkt zugeordnet, ne? Weil das ist ja wirklich so der Klassiker. Aber nicht nur da, man muss sagen, das zieht sich ja eigentlich generell durch. Wir wollen kurz mit euch darauf eingehen, was bedeutet verwöhnen denn eigentlich im ursprünglichen Sinne? Und wenn man das mal nachschaut und die Suchmaschinen eingibt, da kommt ganz klar raus, verwöhnen bedeutet ein übermäßiges Erfüllen materieller Wünsche, Punkt 1. Und es kommt raus, das Abnehmen jeder Frustration. Da muss man ja ganz klar sagen, das trifft auf ein Baby ja gar nicht zu.
Nee.
Also ob ein Baby jetzt, ja genau, ob du dem jetzt 10 Spucktücher holst und 50 Kuscheltiere, das ist dem völlig Schnurz. Weil das Baby an sich braucht das ja nicht. Das braucht die körperliche Nähe, die Zuneigung, die Wärme, den Körperkontakt. Das
weil
hat nichts mit materiellen Dingen zu tun.
Und weil es auch so die Frustration ja regulieren kann.
Ja.
Anders funktioniert es ja gar nicht. Wie sollen sie es denn alleine schaffen? Und die Frage auch, müssen sie es alleine schaffen? Wir finden ja auch in unserem Alltag Mechanismen, die uns gut tun, um Frustrationen zum Beispiel loszulassen. Lass es Sport sein oder Ähnliches. Aber ein Baby, ein Neugeborenes kann ja keinen Sport machen.
Ja.
oder sich Sachen kaufen oder weiß ich nicht, wie andere Frustrationen eben wahrnehmen oder abbauen. Das heißt, das ist die einzige Möglichkeit, die Kinder haben oder auch Babys, dies durch Nähe zu regulieren. Und genau deshalb kann man Babys auch mit Nähe und Zuwendung nicht verwöhnen, sondern es wird emotional sicher gebunden und zeigt, dass ihr ein sicherer Hafen seid, wo man sich entspannen kann, wo es Zuflucht gibt, wo es Verlässlichkeit gibt, wo die Welt einen auffängt, wenn man eben frustriert ist oder eben auch irgendwie manchmal gar nicht weiß, was so wirklich los ist. Und trotzdem hören wir immer wieder, auch in unseren Wochenbettbesuchen, die Frage, verwöhne ich mein Kind zu viel, wenn ich es hochnehme? Und da müssen wir jetzt ganz klar sagen,
nein, aus einem Mund, nein,
nicht.
Ihr tut es nicht.
Ja. Ihr tut es wirklich nicht.
Und wem das alleine nicht reicht, dass wir zwar das jetzt hier so ins Mikro geschrieben haben, für den haben wir noch ein paar Studien mitgebracht, die einfach zeigen, dass Babys, bei denen auf Weinen schnell und feinfühlig reagiert wird, dass die später deutlich selbstständiger sind und auch ein besseres Emotionsmanagement zeigen. Da haben wir euch zum Beispiel die Studie von Bell und Ainsworth von 1972 mitgebracht. Und die hat herausgefunden, Kinder, deren Mütter prompt reagieren, weinten ab dem zweiten Halbjahr deutlich weniger. Eigentlich schon so eine alte Studie. Trotzdem Wahnsinn, dass das Thema sich bis heute so hartnäckig hält, muss man auch ganz ehrlich sagen. Wir haben euch noch eine aktuellere Forschung mitgebracht, die diese Ergebnisse nämlich nochmal gestützt hat. Die ist zum Beispiel von Feldmann aus dem Jahr 2010. Und die konnte einen Zusammenhang zwischen schneller Reaktion und sicheren Bindungsmustern feststellen.
Also für alle, wir verlinken euch auf jeden Fall alle Studien, die wir euch nennen, in den Shownotes, dass ihr direkt darauf zugreifen könnt und die parat habt, falls ihr diese zücken wollt.
Druckt die mal aus fürs nächste Familienfest.
Genau. Habt sie in der Tasche mit dabei und boom, dann kommen sie groß auf den Tisch. Trotzdem möchten wir noch mal ein bisschen mehr aufs Tragen noch mal eingehen. Denn nicht nur das, was wir jetzt alles gesagt haben, ist förderlich, was schon relativ viel ist, muss man sagen. Es hilft noch gegen so viel mehr, wie zum Beispiel Unruhe bei Neugeborenen und Babys. Bauchschmerzen, also wenn zu viel Luft im Bauch ist, man sich irgendwie windet und drückt und dreht. Oder auch bei Einschlafproblemen. Da ist Nähe und Tragen, ne? Das sanfte Auf- und Abwippen, der Herzschlag, der Geruch, alles, was da mit reinspielt, ist ja auch ein toller Einschlafort. Aber auch eben Regulationsstörungen. Kinder, die vielleicht mehr weinen oder wirklich einfach Schwierigkeiten haben,
High-Need sind,
kann das Tragen eben eine tolle Möglichkeit sein, um mit Regulationsstörungen umgehen zu können.
Ich würde noch einen weiteren Aspekt gerne damit reinbringen, der, ich finde, auch wahnsinnig toll ist, wenn das nicht stillende Elternteil, nenne ich es jetzt mal, das Tragen übernimmt im Alltag und auch häufig übernimmt, weil das fördert natürlich ganz intensiv die Bindung. Also da kann man ganz viel tun, weil das ist so was, was wir im Wochenbett ja auch oft hören. Naja, meine Frau stillt jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht so richtig, ne, was kann ich denn machen? Tragen ist eine tolle Möglichkeit, um die Bindung zu fördern und ist aber nicht nur ein tolles Tool für den anderen Elternteil, sondern zum Beispiel auch für Großeltern, ne? Wenn die auch eine intensive Bindung zum Enkelkind aufbauen wollen. Weil es ist nicht nur Bonding by Caring, dieses Tragen, sondern es ist ja auch, dass man in diesem Moment auch die Mama, die vielleicht sehr eingespannt ist durch das Stillen, weil vielleicht gerade noch Clusterphasen am Abend sind oder generell das Kind gerade einen Schub hat und viel gestillt werden möchte, die dadurch einfach körperlich entlasten kann, aber nicht nur körperlich, sondern auch mental, besonders in diesen anstrengenden Phasen. Und auch in der ersten Zeit, gerade für die Väter oder auch die Partnerinnen, da ist das einfach eine tolle Möglichkeit und intensiv in diese Elternrolle hineinwachsen zu können, wenn die ihr Kind einfach tragen.
Und so hilfreich.
Total.
Wie du sagtest, es ist so hilfreich und kann wirklich so viel abnehmen.
Auf vielen Ebenen.
Auf vielen Ebenen. In Ruhe duschen zu gehen als Frau, ne? Kurz in Ruhe zu essen. Da kurz zu sitzen, ne? Also auch wirklich Grundbedürfnisse, die wir ja auch als erwachsenen Menschen haben, die kurz nachgehen zu können, weil eben die Kinder sich geborgen fühlen an Ort und Stelle. Da muss man jetzt aber trotzdem auch sagen, wenn wir über das Thema Tragen nochmal nachdenken. Ein Neugeborenes, die sind ja wirklich noch so klein und handlich und leicht, die lassen sich gut tragen auf dem Arm.
Und auch lange.
Und auch lange. Aber wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie schnell sie doch groß werden und sie aus diesem neugeborenen Stadium herauskommen und auch schwer werden, das geht relativ fix in die Arme, in den Rücken, Bauch, Beine, Po. Also da wird der Körper wirklich mal ordentlich gut mittrainiert und man kommt ins Schwitzen. Weil wenn man auf einmal 8-9 Kilo auf dem Arm hat, die trägst du mal kurz. Ich meine, gut, unsere Muskeln wachsen mit, aber trotzdem ist es einfach super anstrengend. Und da ist es toll, wenn man sich zum Beispiel Hilfen zuholt, Tragehilfen. Zum Beispiel ein Tuch oder eben auch ein Tragesystem, damit eben das längere Tragen möglich wird, aber eben nicht zu körperlich anstrengend. Und dann beginnt man ja auch in Schonhaltungen zu kommen. Ne? Also du trägst ja dann schief oder krumm. Das heißt, es kommt zu Verspannungen, deine Schultern, Nacken. Du denkst ja irgendwann nur noch, Es ist alles nur noch angespannt. Deshalb greift gerne auf Tragehilfen zurück. Die unterstützen euren Alltag wirklich, wirklich sehr, vor allem, wenn sie schwerer werden.
Ja, vor allen Dingen auch dahingehend, nicht nur, wenn sie schwerer werden, auch man hat doch mal die Hände frei. Weil der Alltag geht ja irgendwann weiter. Ne? Bei den einen früher, bei den anderen später. Und dann braucht man ja doch vielleicht auch mal beide Hände, um gewisse Dinge einfach im Haushalt zum Beispiel zu erledigen oder auch um sich um Geschwisterkinder adäquat kümmern zu können. Auch beim Spaziergang ist es natürlich eine tolle Sache, um das Kind nah bei sich zu tragen. Der Kinderwagen funktioniert vielleicht nicht, dass man dann eben rauskommt, aber nicht das Kind in der Hand hält, dann vielleicht noch stürzt und stolpert, weil man irgendwie ja was nicht gesehen hat am Boden. Also Tragehilfen sind da wirklich eine tolle Möglichkeit. Und du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen, dass es ja ein paar unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Lass uns doch noch mal kurz aufs Thema Tragehilfen und ergonomisches Tragen ein bisschen mehr eingehen, oder?
Sehr gerne. Da gibt es nämlich sehr viele verschiedene und wir wollen euch nur einen kleinen Überblick geben.
Der Markt ist riesig inzwischen,
oder?
Der
Markt ist riesig. Deshalb eine Trageberatung an dieser Stelle kann sinnvoll sein, weil das werden wir jetzt hier auch in dieser Podcast-Folge nicht abdecken können. Wir geben hier wirklich einen ganz groben Überblick, was gibt es. Es gibt das Tuch. Wir kennen es, ein Tragetuch. Ich finde es auch ganz toll, dass es immer mehr Anklang findet. Ich finde, man sieht ganz viele Kinder, die wieder in Tüchern getragen werden. Es ist elastisch oder auch gewebt. Also es gibt beide verschiedene Varianten von den Stoffarten her. Es ist flexibel anpassbar. Es braucht etwas Übung beim Anlegen, das stimmt schon. Man muss ein paar Wickeltechniken einmal üben, aber eben super für die Neugeborenenzeit. Weil manche Tragesysteme sind ja erst zum Beispiel ab 3500 Gramm oder 4 Kilo oder auch vielleicht schwerer. Und manche Kinder werden leichter geboren. Und so hat man die Möglichkeit, mit dem Tuch es eben wirklich perfekt an den Körper zu binden, so dass das Kind eben richtig sitzt und es angenehm für euch ist, aber eben auch gut für das Neugeborene.
Wir haben unsere Kinder ja beide gerne und lange im Tuch getragen.
Lange, ganz, ganz lange.
Und auch für uns als Hebamme am Anfang, wenn es das eigene Kind ist, ist erstmal, man weiß irgendwie so die Bindetechnik, wenn man das erste Mal, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist man doch auch so ein bisschen aufgeregt, aber man kommt super schnell in diese Routine rein.
Das macht man 2-3 Mal, wenn man ehrlich ist.
Und auch unterwegs, und man bindet das dann vor und setzt das Kind, weil das ist oft das Argument, ich auch sage, ah nee, so ein Tragetuch für unterwegs ist irgendwie unpraktisch und dann fange ich dann erst los zu wickeln und dann kriege ich das nicht hin und man kann das ja super vorbinden und setzt das Kind dann da rein.
Das habe ich so oft gemacht beim Einkaufen zum Beispiel. Ne? Also man hat das Tuch einfach um den Körper gewickelt und dann hast du einfach eine Jacke drüber gezogen, dann sieht es ja auch keiner.
Genau so ist es.
Und dann nimmt man das Kind aus dem Auto, aus der Sitzschale raus und zack, wird es direkt reingesetzt.
Festgebunden.
Festgebunden und
fertig.
Und du hast die Hände frei, du hast den Einkaufswagen frei, ne? Sonst hast du ja immer die Babyschale noch mit dabei, die oben drauf gesetzt wird und fängst an, da drumherum irgendwie alle Sachen zu bauen. Also ich fand das immer super und es ging auch einfach schnell und man hat wirklich gemerkt, dass die Kinder optimal am Körper einfach sitzen, ohne dass es da halt auch irgendwie rumwackelt oder
rumfällt. Die kriegen auch nicht so viele Reize ab, ne? Gerade wenn sie noch kleiner sind beim Einkaufen.
Du kannst es ja auch dadurch ein bisschen abschirmen und du hast auch diese Hitze. Also ein Stofftuch ist ja trotzdem auch atmungsaktiv, ne? Deshalb, klar, muss man immer so ein bisschen drauf achten, welche Stoffe werden verwendet. Aber wenn man jetzt wirklich, ich meine, wir haben beide auch Sommerkinder. Wir hatten ja wirklich die Hitze bei uns. Und da war das Tuch, finde ich, auch super, weil durch diese atmungsaktiven Stoffe hat sich da irgendwie nicht so viel gestaut und auch im Hochsommer konnten wir sie super tragen.
Absolut. Und wie gesagt, deutlich praktischer, als wenn du da beim Einkaufen immer die Babyschale hochheben musstest.
Ja. Und wie schwer ist das für einen Beckenboden?
Wahnsinn,
also
gar nicht
jetzt
gut.
Mal wirklich, gar nicht gut. Ja. Und da bist du ja auch so schräg. Total. Und auch eine Babyschale mit Kind, weißt du, was das wiegt? Mhm. Das ist ja richtig schwer. Ne? Und dann bist du mitten im Beckenbodentraining und denkst auf einmal, ach, Herr Jede, stopp, die setzt doch mal ab. Da muss man tief durchatmen.
Uiuiuiui.
Hab ich eine Einlage eingelegt? Ich hoffe.
Das dünne Sommerkleidchen ist dann eher nicht so die optimale Wahl. Gehen wir mal weiter. Es gibt ja noch andere Tragehilfen, wie die Mai Tai zum Beispiel. Wenn ihr die nicht kennt, das ist eine Kombination aus Tragetuch mit Bindebändern und Tragehilfe mit einem festen Rückenteil. Findet auch immer mehr Anklang. Finde ich, sieht man auch immer häufiger.
Tolle Möglichkeit, weil es halt auch so ein Zwischending ist. Ne?
Ja, weil es auch gebunden wird, ne? Ohne Schnallen einfach. Geht auch super schnell, wenn man da ein bisschen die Übung raus hat. Also auch das ist eigentlich eine tolle Sache. Gibt es ja noch die Halfbuckle und die Fullbuckle. Die sind mit Schnallen und festen Rückenteil. Also ich glaube, die hat jeder schon mal irgendwo gesehen. Also entweder bei sich selbst oder irgendwo, wenn er in der Stadt unterwegs war. Und das Tolle bei denen ist, die sind ganz besonders leicht beim An- und Ablegen. Das sind so wenige Klicks. Dann rastet das eine in die Schnallen. Das Kind ist an Ort und Stelle. Man muss die am Anfang einmal einstellen, justieren. Die eigene Größe auf die Größe des Kindes auch immer mal wieder anpassen, wenn die Kinder größer werden. Aber dann geht das natürlich ratzifatzi. Haben wir auch super gern genutzt.
Man muss ja auch irgendwann vom Tuch umsteigen, weil die Kinder einfach zu schwer fürs Tuch werden. Und dann sind natürlich diese Tragesysteme, da haben wir auch lang mitgetragen, ne? Auch die Kinder auf unserem Rücken.
Rücken noch lange.
Also die kannst du ja wirklich dann vorne und hinten auf dem Rücken noch tragen, weil irgendwann kommt das Tuch da schon an die Grenzen. Also das Tuch ist, finde ich, für die Anfangszeit wirklich, wirklich toll. Aber ab einer bestimmten Kilogrammzahl geht es auch in den Rücken und dann braucht man einfach ein bisschen was Festeres, damit einfach gut getragen werden kann und man nicht mit Kreuzproblemen und Rückenbeschwerden rumrennt.
Ja, und da findet ihr wirklich das System, was für euch passt. Nicht für jeden passt wirklich jedes System. Du hast vorhin schon die Trageberatung angesprochen. Gehen wir, glaube ich, nachher auch noch mal ganz kurz darauf ein. Macht, glaube ich, Sinn. Aber bevor wir darauf eingehen, würde ich gerne noch auf ein Thema beim Tragen eingehen, was ihr immer im Blick behalten müsst, weil die Auswahl, wir haben schon gesagt, ist riesig an Tragehilfen, die es inzwischen auf dem Markt gibt. Aber die müssen gewisse Anforderungen an die Ergonomie erfüllen. Nämlich, dass euer Kind, egal in welche Tragehilfe ihr es setzt, in einer Anhock-Spreizhaltung sitzt, die sogenannte M-Position. Und wenn ihr euch darunter nichts vorstellen könnt, ich hole euch da mal ganz kurz ab, das bedeutet einfach, dass die Knie eures Kindes auf Bauchnabelhöhe sind, leicht gespreizt. Und wenn ihr da vielleicht jetzt mal so Bilder an eurem Kopf durchschwirren lasst, nicht jede Tragehilfe, die es auf dem Markt gibt, erfüllt diese Anforderung. Also überprüft das deswegen unbedingt vorm Kauf. Dann, du hast es vorhin schon auch angesprochen, wichtig ist auch, dass der Rücken gerundet ist, weil das einfach anatomisch nach der Geburt bei den Kindern die sogenannte C-Kurve ist. Also die Tragehilfe sollte auch so konzipiert sein, ne, dass diese C-Kurve möglich ist, wenn euer Kind getragen wird, weil das ist ganz, ganz wichtig für die Entwicklung der Wirbelsäule. Und der Po sollte immer der tiefste Punkt beim Tragen sein. Nicht die gestreckten Beine. Also auch das ist ja was sich super leicht überprüfen lässt, wenn ihr euer Kind in der Tragehilfe habt. Stellt euch einfach mal vom Spiegel, schaut euch das mal an. Und das braucht am Anfang so ein bisschen eine Übung, damit man auch reinkommen ist. Setzt man die Kinder auch nochmal nach, hebt die nochmal hoch, ne, bis die in dieser perfekten Anhock-Spreizhaltung sind. Aber nehmt euch diese Momente am Anfang vorm Spiegel, schaut euch da genau an, guckt, passt alles, weil, wie gesagt, für die Entwicklung eures Kindes ist das elementar wichtig. Und da könnt ihr ganz viel Gutes nämlich auch tun.
Ich möchte das gerne noch erweitern, denn es gibt schon nochmal so ein, zwei Punkte, auf die man, glaube ich, besonders auch nochmal Acht geben sollte. Das ist zum einen der Kopf, vor allem bei Neugeborenen, weil die Neugeborenen den Kopf noch nicht selbst halten können, weil die Muskulatur einfach noch nicht ausgelegt ist.
Das ist ganz wichtig, dass du das gesagt hast, weil einige wissen das nicht.
Einige wissen das nicht. Man sieht es auf Social Media und Co. Deshalb achtet bitte darauf, dass der Kopf eures Kindes immer gestützt und gehalten wird, auch in einer Trage, egal welches Tragesystem ihr verwendet, ob es das Tuch ist oder eben auch ein festeres Tragesystem. Es gibt viele Möglichkeiten, auch beim Tuch eine Kopfstütze zu bauen, sodass das Köpfchen wirklich stabil sitzt und nicht hin und her fällt, beziehungsweise eben nach hinten wegklappen kann. Und das ist wirklich wichtig, besonders in den ersten Lebenswochen. Und auch, dass kein Druck auf den Bauch kommt. Anja, du hast es gerade gesagt, der tiefste Punkt ist der Po. Und die Kinder sollten wirklich bequem und fest sitzen, aber eben nicht mit dem Bauch, in euren Bauch gedrückt, weil dann kommt es auch wieder zu einer Fehlhaltung in der Wirbelsäule. Also so, dass wirklich diese C-Rundung gut stattfinden kann, der Popo schön tief sitzt, aber der Bauch nicht rangepresst ist, weil dadurch richten sie sich auch wieder auf und werden zu gerade. Das klingt jetzt alles sehr viel, auf was man achten muss. Aber wenn ihr eure Kinder in ein Tragetuch oder in ein System nehmt, merkt ihr relativ schnell, diese Punkte sind gut überprüfbar. Man bekommt auch relativ schnell ein Gefühl dafür, fühlt sich's für euch gut an und dann eben auch für euer Kind.
Wenn ihr das alles überprüft habt, euer Kind optimal positioniert ist, ihr beim Tragen seid, achtet währenddessen auch immer mal noch drauf, dass kein Stoff über dem Gesicht eures Kindes ist. Gerade beim Tuch sieht man das immer mal wieder, dass die so zugeschlagen werden, dass das Kind quasi das Gesicht komplett unterm Stoff hat. Da ist die freie Atmung nicht möglich. Also guckt immer, dass wirklich das Gesicht frei bleibt, dass eine freie Atmung möglich ist. Und man muss immer schauen, dass das Köpfchen von der Höhe her so positioniert ist, dass es in Küsshöhe ist, sagt man immer. Also man kann so leicht runter und kann dann ein Küsschen auf den Kopf geben. Dann ist es so die optimale Höhe. Man nennt das Sicht und Nähe. Ne? Das Kind soll nah am Körper sitzen, nicht zu tief, nicht zu hoch. Kusshöhe ist der perfekte Abstand für die freien Atemwege zum einen. Ne? Die habe ich gerade schon gesagt, dass die eben nicht verlegt werden durch den Stoff, aber eben auch, dass sie eben optimaler an eurem Körper positioniert sind und dass eure Kinder natürlich auch im Sichtfeld zu euch sind als Bezugsperson, weil dann habt ihr einfach die Möglichkeit, Blickkontakt während des Tragens aufzunehmen und das unterstützt zum einen die Sprachentwicklung, haben viele auch gar nicht auf dem Schirm, aber auch die soziale Interaktion. Weil die Kinder ja ganz viel mit euch dann im Austausch sind, ganz viel mitbekommen, was ihr auch macht. Und deswegen solltet ihr darauf auch immer noch achten.
Ein Punkt, den man vielleicht so auch gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man über das Thema Tragen nachdenkt. Deshalb auch wichtig, warum wir gerade auf die genaue Positionierung der Kinder nochmal drauf eingegangen sind. Ich möchte ein Thema noch nennen, und zwar das Thema Hüftdysplasie. Vielen ist vielleicht darunter auch nicht unbedingt ein Begriff, deshalb erkläre ich es nochmal. Eine Hüftdysplasie ist eine häufige orthopäische Reifungsstörung bei Säuglingen. Vielen von euch ist es vielleicht auch bekannt, wenn es um das Thema U3 geht. Denn bei der U3 findet eine Hüftsonographie statt, in der nämlich genau das nachgeguckt wird, wie der Oberschenkelknochen im Verhältnis zum Becken steht, dass das eben gut zusammenwächst. Und hier kann es eben zu Abweichungen kommen. Das wird in bestimmten Graden gemessen, ob eben die Hüfte sich gut entwickelt beziehungsweise der Oberschenkelknochen sich gut mit der Hüfte verbindet. Und da eben kann es zu dieser Reifungsstörung kommen, dass das eben nicht optimal zueinander steht. Und jetzt kommen wir zum Thema Tragen, denn ergonomisches Tragen in der Anhock-Spreizhaltung unterstützt die Hüftreifung aktiv.
Ist das nicht toll?
Das fördert man eigentlich auch noch dadurch, dass eben auch der Oberschenkelknochen gut zur Hüfte findet.
Und das sieht man auch in Ländern, die eine ganz traditionelle Tragekultur haben, wie zum Beispiel Afrika oder auch Südamerika. Die haben signifikant niedrigere Raten von Hüftdysplasien.
Weil die einfach viel mehr tragen.
Ja, abgefahren.
Man kennt das ja, dass sie wirklich ja mit allem, was sie haben, drum gebunden werden, auch viel auf dem Rücken noch getragen werden, also bis ins hohe Alter.
Und ganz selbstverständlich eigentlich, da würde niemand das hinterfragen. Ne?
Genau, die Kinder sind eben einfach auch mit dabei. Also ich weiß gar nicht, wie man nach dieser Folge, die wir jetzt hier heute aufgesprochen haben, wir sind ja noch nicht fertig, sagen kann, dass Tragen nicht gut ist. Zu einem Punkt kommen wir noch, nämlich auf was ihr zusätzlich achten solltet. Und da sprechen wir zuerst das Thema Kleidung an. Denn wenn Kinder getragen werden, findet ja ein toller Wärmeaustausch statt. Das heißt, die sind ja wie so kleine Heizkörperchen, die man vor sich trägt. Es entsteht wie so eine zusätzliche Wärmeschicht. Deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass ihr zum Beispiel auch nicht zu dicke Overalls tragt oder zu dicke Pullis, auch im Winter nicht. Greift dann, wenn es wirklich kalt draußen ist und ihr merkt, boah, wir müssen uns doch ein bisschen dicker einmummeln, auf eine Tragejacke zurück, die ihr eben gemeinsam um euch beide schlingen könnt oder eben eine Decke, falls es mal kühlere Sommerabende oder ähnliches gibt, dass ihr einfach eine Decke über das Kind und euch so ein bisschen drüber legen könnt und somit auch noch ein bisschen mehr Wärme da ist.
Du hattest auch so eine schöne Tragejacke.
Ich hatte wirklich eine schöne Trage. Ich freue mich auch schon wieder.
Das glaube ich dir.
Ich bekomme ja ein Herbstkind. Das heißt, sie wird definitiv wieder ausgepackt werden. Und da freue ich mich schon wirklich sehr drauf, weil die war wirklich toll.
Ganz schön sah die aus.
Danke, vielen Dank. Und ich habe auch einen Tipp noch an alle Trageeltern draußen, vor allem im Winter. Denn mir war zum Beispiel immer kalt im Halsbereich. Weil man soll ja trotzdem auch drauf achten, ne? Egal, ob ihr jetzt eine Tragejacke tragt, du hast es auch gerade mit dem Stoff schön gesagt, dass die Atemwege immer frei sind. Das heißt, eine Jacke kann man bis oben hin nie zumachen. Dann ist ja der Hals und sowas auch immer relativ kalt, vor allem im Winter. Deshalb kauft euch gerne Buffs, dass ihr einfach eng anliegende Schals tragt, weil auch weit ausladende, die man ja wickelt, da muss man auch aufpassen, ne? Dass die nicht die Atemwege der Kinder versperren, ne? Weil das passiert ja dann auch mal relativ schnell. Und das war wirklich mein Gamechanger.
Ja, bei mir auch. Da habe ich mir auch verschiedene Farben zugelegt.
Und gibt auch tolle Modelle. Und da ist man einfach gut geschützt gegen Kälte und Frost.
Das war ein Megatipp. Ich glaube, der wird vielen Hörerinnen und Hörern auch weiterhelfen, die jetzt sich vielleicht doch nach der Folge dazu entschließen, ihr Kind mehr zu tragen.
Auch zumindest jetzt für den Herbst. Jetzt sind wir im Sommer, aber auch dann.
Aber auch dann. Aber ich würde gerne auch noch auf einen Punkt eingehen, nämlich die Tragerichtung. Und ich habe ja gerade schon gesagt, der Blickkontakt zu euch nach vorne in der richtigen Höhe, der fördert so viel in der Entwicklung eures Kindes. Aber es gibt ja auch Kinder, die mit der Blickrichtung nach vorn getragen werden. Das sieht man ja auch immer wieder. Und das ist, wenn überhaupt, erst ab dem Alter empfohlen, wo eure Kinder sitzen können. Da muss man ganz klar sagen, das ist frühestens nach 8 bis 10 Monaten der Fall, wenn überhaupt. Weil es kann immer zu einer Überstimulation kommen. Deswegen, wenn ihr euch dazu entschließt, weil eure Tragehilfe diese Möglichkeit bietet, dass ihr drauf schaut, dass ihr diese Tragerichtung nach vorne nur so kurz wie möglich und vor allen Dingen immer wie vom Hersteller angegeben praktiziert.
Und das sind sehr wenige Minuten.
Das ist nämlich das Verrückte. Das lesen nämlich viele nicht und wissen viele nicht. Und dass ihr auch immer schaut, wo seid ihr unterwegs. Denn wenn ihr euer Kind nach vorne tragt, dann hat das kein Rückzugsort. Das kann sich nicht so wegducken und wegdrehen, dass es eben nicht, wenn ihr in der Hauptstraße unterwegs seid, die ganzen Leute gefühlt auf zulaufen, die ganzen Impressionen, die ganzen Eindrücke auf das Kind einströmen. Und zusätzlich kommt noch hinzu, wenn ihr euch nicht an die angegebene Tragedauer vom Hersteller haltet, dass der Rücken und die Hüfte dann nicht optimal gestützt werden, wie eben, wenn euer Kind mit dem Blick zu euch gerichtet ist. Und wir haben das deswegen in die Folge nochmal mitgebracht, weil wir das so oft sehen, immer noch, dass Kinder auch wirklich am Samstagmittag, wenn Highlife in der Stadt ist, mit dem Blick nach vorne getragen werden, mit sicherlich einer guten Intention, weil man sagt immer, die Kinder wollen ja ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich mehr sehen.
Aber die sind auch wirklich oft klein. Also die sind
viel zu klein und da ist es eben noch nicht so, dass die viel sehen wollen und deswegen unruhig sind, sondern vielleicht ein anderes Problem dann da dahinter steckt. Und die werden ja auch noch unruhiger, je mehr Reize auf sie einprasseln, weil sie die gar nicht filtern können, weil sie keine Rückzugsmöglichkeit haben. Und wenn ihr zu lange und an falschen Orten eben euer Kind mit Blick nach vorne gerichtet tragt, ja, die Quittung bekommt man dann halt am Abend, wenn das Kind völlig reizüberflutet ist und sich nicht runterregulieren kann.
Und in der Nacht, weil sie dann eben dementsprechend auch nicht so gut schlafen. Falls ihr euch jetzt fragt, es gibt Tragesysteme, die darauf ausgelegt sind, auch nach vorne zu tragen. Ist euer System, was ihr jetzt zu Hause habt, eure Tragehilfe dafür geeignet oder nicht? Können wir euch wirklich auch gerne nochmal eine Trageberatung ans Herz legen. Hier kriegt ihr eine individuelle Unterstützung und es kann wirklich individuell nochmal geholfen werden. Welche Trage passt zu euch? Ihr könnt im Rahmen einer Trageberatung viele verschiedene Herstellermodelle ausprobieren, weil da gibt es ja auch immer große Unterschiede. Und ich meine auch so eine Tragehilfe, die kostet ja auch wirklich eine Stange voll Geld. Das heißt, man kauft jetzt
da
ja nicht mal
gut passen.
Genau, eine und dann guckt man, dann kauft man nochmal eine zweite oder eine dritte. Also die kosten ja immer mal gut 200-300 €. Und da möchte man natürlich, dass die gut passt und man sich auch wohl mit ihr fühlt. Also da habt ihr die Möglichkeit, verschiedene Modelle auszuprobieren. Und ihr könnt einfach gucken, was zu euch und eurer Familie in euren Alltag eben gut reinpasst. Also das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen. Und ganz toll ist ja auch, dass Trageberaterinnen wie so einen kleinen Second-Hand-Handel anbieten, wo man zum Beispiel Tragen kaufen kann. Aber auch der Second-Hand-Markt generell ist groß bei Tragen. Weil klar, man trägt das Kind ja schon eine gewisse Zeit, jetzt aber ja auch nicht überdurchschnittlich Jahre lang, weil irgendwann mit 4, 5 sind sie dann vielleicht doch zu groß. Das heißt, da könnt ihr auch gerne auf dem Markt nochmal schauen, falls ihr sagt, oh, so eine ganz neue Trage, das ist uns doch recht teuer. Dann haltet mal Augen und Ohren offen, die werden auch gerne nochmal Secondhand weiterverkauft.
Und was wir oft ja in unserem Alltag als Hebammen auch erleben, wenn wir bei Hausbesuchen sind, ach, das hat mir meine Freundin gegeben, kannst du mir mal zeigen, wir wollen das jetzt mal ausprobieren mit dem Tragen, hilf mir doch mal das einzustellen. Also auch da im Freundeskreis, Familienkreis, da sind viele super dankbar und freuen sich sehr, wenn noch weitere Kinder in der Tragehilfe getragen werden und die eben wirklich, wie man auf gut Deutsch so schön sagt, aufgetragen werden, ja, weil sie doch eben eine Stange Geld kosten. Kommen wir nochmal zur nächsten Familienrunde. Ne, wir denken uns da jetzt mal hier beide, ne, nehmen wir nochmal einen Schluck von unserem
Matcha. Ich muss jetzt nochmal ganz kurz einen Schluck von meinem Eismatcha-Latte genau. Strawberry nehmen.
Denken wir uns mal die nächste Familienfeier, ne? Und da kommt es ja immer näher. Also wir wurden auch mal schreien gelassen. Jetzt lass doch dein Kind auch mal schreien. Wir haben es schon zur Einleitung in der Folge immer wieder gesagt, dass das immer noch kursiert und man immer noch oft hört. Damals war das einfach so, dass man schnell das abtrainieren wollte, dass die Kinder Nähe brauchen. Das war eine andere Zeit. Man wusste viele Dinge nicht besser. Die Forschung geht weiter, die Entwicklung geht weiter. Wir haben völlig neue Erkenntnisse in der heutigen Zeit. Und deswegen sind das hier Punkte und Argumente, die ihr einfach diesen Generationen mitgeben könnt, wenn ihr Kritik zu hören bekommt, warum ihr euer Baby zu oft tragt, zu oft in der Trage habt, nicht mal ablegt, nicht mal weinen lasst. Weil es ist wichtig, Informationen zu teilen, statt zu streiten, weil das bringt keinem was. Früher wussten sie es einfach nicht besser, heute wissen wir es besser. Und wenn man da einfach dem freundlich erklärt und sagt, hey, pass mal auf, Körperkontakt, das weiß man heute, das gilt als wichtiges Entwicklungsfundament und deswegen machen wir das. Dann vielleicht ein paar Studien jetzt hier aus der Folge noch mitbringt, die vorliegt, das einfach mal bespricht. Kann man da auch für Aufklärung sorgen, kann man für Verständnis auch unter den Generationen einfach sorgen und deswegen wollten wir euch das nochmal mitbringen.
Und man kann es ja auch lieb und freundlich machen.
Total.
Es muss ja auch nicht immer einen Streit ausarten und wenn man merkt, dass die gegenüberliegende Seite doch da recht adäquat, ne, und zielstrebig daher ist, da auch.
Da muss man halt die Familie brechen.
Ja. Dann kann man das Thema ja auch wechseln und lasst euch aber von eurem Pfad bitte nicht abbringen. Ihr macht das genau richtig, so wie es für euch anfühlt, wie euer Bauchgefühl das euch sagt, egal welche Oma, Opa, Tante, Onkel oder wer auch immer da gerne nochmal was zu sagt. Und wie gesagt, alles ist in den Shownotes verlinkt, alle Quellen, die wir hier nennen, alle Studien und Co., dass ihr die wirklich direkt parat habt. Und deshalb nennen wir euch gerne jetzt gerade noch ein paar Fakten aus der Forschung, die nämlich noch Tolles gezeigt haben.
Nämlich, dass sich Babys nicht verwöhnen lassen, sondern einfach Nähe brauchen. Und da haben wir zum Beispiel die von Hunziker und Bahr von 1986 mitgebracht, die gezeigt hat, dass getragene Babys weniger weinen, bis zu 43%. Ist das nicht eine Zahl?
Das ist eine sehr hohe Zahl. Oder auch, dass Tragen gegen zu viel Luft im Bauch super helfen kann. Nämlich eben durch die Halbaufrechterhaltung und auch die Wärme, die ausgetauscht wird. Es fördert aber auch gleichzeitig das Gleichgewicht und die Motorik durch das ständige Mitschwingen der Bewegungen, wenn wir eben laufen.
Und auch der gleichmäßige Herzschlag und die Atmung, haben wir schon vorhin angesprochen, ist messbar durch Studien. Außerdem wird die Sprachentwicklung gefördert, weil euer Baby nah am Gespräch ist, Mimik und Stimmlage einfach mitbekommt und erkennt und euch dann nachahmen kann. Und was auch nachweislich inzwischen ist, dass Frühgeborene von Körpernähe profitieren durch das sogenannte Känguruhen. Das ist inzwischen sogar WHO-Empfehlung und wird auch auf den frühen Stationen deswegen frühzeitig praktiziert. Also da habt ihr ein paar schlagende Argumente hoffentlich an der Hand, die auch die Kritiker in eurem Umfeld hoffentlich verstummen lassen.
Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unseres Witzenteils. Wir haben ein kleines Fazit und noch einen super Fun-Fact für euch nämlich heute mit dabei. Als kleines Fazit, glaube ich, können wir sagen, dass Körperkontakt kein Luxus ist, sondern wirklich essentiell. Ich glaube, da haben wir viele Argumente heute auch nennen können, die das gut bestätigen. Und Tragen kann den Alltag erleichtern und Beziehungen stärken. Wir haben gesagt, dadurch, dass die Hände frei sind, dass man sich freier bewegen kann, dass man Dinge auch zwischendurch nochmal erledigen kann mit den Kindern, die eben nah an einem sind. Und es gibt einem eben viele und tolle Möglichkeiten, eben mit der Trage auch den Alltag super zu bewerkstelligen. Ich glaube, wenn wir jetzt für Babys und Neugeborene sprechen, nah und zugewandt und nah an euch dran. Und deshalb kann man Babys mit zu viel Liebe und zu viel Nähe nicht verwöhnen. Das gibt es nicht. Es gibt nicht zu viel Nähe. Es gibt nicht zu viel Liebe. Ihr könnt sie nur mit Liebe überschütten. Und wenn ihr das macht, dann tut es mit ganzem Herzen und voller Energie, weil das macht ihr genau richtig. Und damit wird man einfach fürs Leben stark und kann ganz geborgen aufwachsen.
Ich finde, das hast du ganz schön gesagt, Marie. Und das könnte eigentlich fast so stehen bleiben, wenn der Funfact nicht so gut wäre.
Wenn der Funfact nicht so gut wäre. Den müssen wir noch auspacken. Das stimmt. Erzähl ihn uns mal.
Ja, weil das viele, glaube ich, auch nicht miteinander in Verknüpfung bringen. Denn Neugeborene haben ja den sogenannten Greifreflex, den könnt ihr ganz einfach ja selber überprüfen, wenn ihr euer Fingerchen da in die Hand gebt, dann klammern die sich ja so richtig fester.
Die haben einen richtig festen Griff schon.
Ne? Und evolutionär stammt dieser Reflex aus der Zeit, als die Babys sich im Fell der Mutter festhalten mussten. Da kommt das eigentlich her. Und auch wenn wir heute keine Affen mehr sind, signalisiert uns dieser Reflex ja eigentlich, ich will getragen werden.
Ich muss mich festhalten, damit ich mitkommen kann und eben auch nicht alleine zurückbleibe.
Genau so ist es, ne? Weil wenn meine Herde ohne mich weiterziehen würde, dann wäre das für mich nämlich schlecht. Auch das kommt aus der Evolution und deswegen das Bedürfnis nach Nähe ist wortwörtlich angeboren. Wir können gar nichts dagegen tun.
Also nochmal ein Argument mehr.
Bevor wir weitermachen, gibt's eine Mini-Werbepause. Heute mit unseren Produkten von Hallo Hebamme, die wir gemeinsam mit DM entwickelt haben. Bei Hallo Hebamme handelt es sich um eine exklusive Linie von insgesamt 13 Pflegeprodukten, wobei 4 für die Mama und 9 fürs Baby entwickelt sind. Denn aus unserer jahrelangen Erfahrung als Hebammen wissen wir gut, worauf es in der Zeit vor und nach der Geburt ankommt und haben daher jedes Produkt so gestaltet, dass es euch bestmöglich im Alltag unterstützt.
Unsere Produkte reichen von praktischen Pflegeartikeln für die Mama bis hin zu sanften Produkten für die Babyhaut. Wir haben dabei viel Wert auf hochwertige Inhaltsstoffe gelegt, weswegen wir besonders stolz sind, dass unsere Hautschutzcreme von Ökotest mit der Note sehr gut ausgezeichnet wurde. Ihr könnt unsere Hallo Hebammen-Produkte ganz einfach in allen DM-Märkten finden und euch selbst von der Qualität und Wirkung überzeugen.
Hallihallo.
Hallöchen.
Hallo.
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 Hallo Community. Kommen wir zu unserem Community-Part. Wir haben heute eine tolle Frage wieder mit dabei. Wir hören uns diese gleich gemeinsam an. Es ist eine Voice dieses Mal.
Juhu.
Wir möchten euch aber gerne hier auch nochmal ermutigen, uns eure Voice oder auch gerne Textnachricht zu schicken, egal um welches Thema es sich handelt, was euch beschäftigt, was euch gerade auf dem Herzen liegt, ob die Themenbereiche Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Babyzeit, Stillzeit oder eine Frage an uns. Ich glaube, heute ist es sogar eine Frage an uns beide.
Es ist eine an uns.
Schickt uns die einfach zu und wir freuen uns sehr, die hier in unserem Podcast für euch zu beantworten. Ich gebe euch gerne nochmal die Nummer durch. Das ist die 0152 088 30203. Falls ihr jetzt unterwegs seid und gerade unseren Podcast so hört, die Nummer steht auch nochmal in den Shownotes. Da könnt ihr auch gerne nochmal nachschauen. und uns eure Nachricht zukommen lassen.
Hören wir doch mal rein, was uns heute erreicht hat. Richtiges Tempo einstellen, nicht, dass es jetzt hier zu schnell abläuft.
Hallo Marie, hallo Anja, ich hoffe, euch geht's gut. Ich wollte euch erstmal Danke sagen für eure tollen Podcast-Folgen. Ich habe immer total viel Spaß, mir die anzuhören und lerne auch immer total viel dadurch. Und da komme ich auch direkt schon zu meiner Frage. Ich bin nämlich Hebammenstudentin und habe mich einfach mal gefragt, wie ihr eigentlich darauf gekommen seid, Hebammen zu werden und warum ihr das überhaupt machen wolltet. Ich hoffe, dass ich eine Antwort bekomme und vielleicht auch es in eine Podcast-Folge schaffe. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Marie dir eine wunderschöne Schwangerschaft. Und tschüss.
Schön. Erstmal vielen Dank. Ich briete fleißig. Ja, man sieht es langsam schon, oder?
Total. Du kugelst so schön. Und ja, also ich wollte Hebamme werden, weil ich wollte was mit Social Media machen.
Meine Intention, hohe Hebamme zu werden, ist eine reine Social Media Karriere.
Um nochmal auf meinen Wochenrückblick zurückzukommen.
Das war aber der Weg. Anja, herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, du bist auf einem guten Weg.
Ich hätte das nie auf dem Schirm gehabt, damals, als ich den Hebammenberuf für mich wählte.
Influencerin zu werden.
Dass ich jemals einen Podcast mache, Social Media mache oder auf dem Cover der Alverde lande. Du? So,
auf dem Covertitel. Ich dachte mir irgendwann, nee, das muss ich jetzt auch wirklich gestehen, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm. Vor allem, ja, Social Media, das ging jetzt ja wirklich
also
auch
bei mir noch gar nicht, gab es kein Social Media.
Ja, war wirklich erst los. Aber damit habe ich nicht gerechnet.
Ich habe mit allem
dass
gerechnet,
wir damit abschweifen. Also ich wusste, dass der Beruf der Hebamme sehr vielseitig ist. Aber dass wir in der Medienbranche landen teilweise und irgendwann mit unserem Gesicht ein Cover zieren dürfen. Also dass wir es mal in einen Artikel schreiben. Weißt du noch damals, ich muss das kurz erwähnen, wir haben es in die Cosmopolitan geschafft.
Ja.
Das muss man auch sagen. Wir haben den Support Her Award gewonnen. Und das war
für
ja schon...
Für unsere guten Outfits.
Für unsere guten Outfits. Und die tollen Haare, die wir stylen und unsere Make-up.
Auch unsere Nägel sind auch immer Nägel.
Nägel on fleek.
Wir haben es deswegen geschafft, weil wir den mit unserem
Rückbildungskurs so damals.
Während des Rückbildungskurs. Und während der Corona-Zeit unterstützt haben.
Und das war für uns ja schon der Ritterschlag, weil wir da schon dachten, mein Gott, wir sind Hebammen. Jetzt schaffen wir es wirklich in die Cosmopolitan. Das war ja wirklich, es ist ja auch das Blatt noch schlechthin. Wir lesen es ja beide gerne auch noch. Mhm. Dass wir das aber noch toppen mit einem Cover, ich muss wirklich sagen, das habe ich auch noch nicht so ganz verarbeitet.
Ich finde das auch so toll, dass einfach diese Magazine Hebammen diese Plattform überhaupt geben, dass sie sichtbar gemacht werden. Das ist ja, wir zwei werden zwar da abgebildet, aber ich finde, der Hebammenberuf an sich bekommt ja dadurch so eine Sichtbarkeit. Der ist so oft unbemerkt, still, heimlich, leise. Die Hebammen haben auch nicht so wirklich eine große Lobby in Deutschland, werden auch irgendwie
auch
oft vergessen.
Plattform, ne?
Keine Plattform, ja. Und dass wir diese Plattform sowohl von der Cosmopolitan damals als auch jetzt vom Alverde-Magazin bekommen hatten,
und
das
wir
ist
auch
großartig.
Wirklich in beiden Magazinen ja ausführlich über den Beruf der Hebamme sprechen durften und somit ja auch darüber berichten können, wie es aktuell um uns steht. In beiden, glaube ich, haben wir auch erzählt, warum wir Hebamme geworden sind.
Das haben wir.
Auch die Frage werden wir jetzt ja beantworten. Ihr könnt aber auch gerne nochmal nachlesen. Obwohl, Alverde ist jetzt, da sind wir jetzt ja leider raus, beziehungsweise der nächste Monat hat gestartet. Eine neue Zeitschrift ist da. Aber das finde ich wirklich auch. Also an alle da draußen, danke, dass ihr uns eine Plattform gebt, über unseren Beruf, aber auch über unsere Missstände zu sprechen und hier eben auch die Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Jetzt kommen wir aber zurück zu unserer Frage, sonst schweifen wir nämlich ganz ab. Die war nämlich, Anja, du fängst heute mal an. Wie bist du Hebamme geworden, beziehungsweise wie hast du entschieden, dass du Hebamme wirst? Ich nehme jetzt noch mal einen kurzen Schluck von meinem kühlen Getränk.
Das möchtest du auch, dein Eis ist nämlich fast aufgelöst.
Ganz auch. Und dann darfst du sofort loslegen.
Ich finde es auch toll, dass du mir da jetzt den Vortritt lässt, weil deine Geschichte ist einfach viel, viel besser als meine.
Also besser gibt es nicht. Nee, es gibt nur einen Lebensweg.
Ja, genau. Also bei mir dachte ich immer, ich dachte auch noch bis zum Zeitpunkt meines Abiturs, dass ich Frau Professor Doktor der Medizin werde. Und ich hatte eine ganz klare Vorstellung, ich wollte eigentlich Rechtsmedizinerin werden. Das war in meinem Kopf ganz fest verankert. Und es gab für mich gar keinen Plan B. Und dann hatte ich mein Abitur in der Tasche und dann kamen meine Eltern um die Ecke und sagten, Kind, wir müssen einfach mal kurz sprechen. Wir sehen dich nicht so richtig als Rechtsmedizinerin, generell in der Medizin. Willst du nicht vielleicht erst mal eine Ausbildung vor deinem Studium machen, gucken, ob das wirklich so richtig was für dich ist und das so ist, wie du dir das vorstellst? Und wenn ja, dann kannst du das ja machen. Und ich so, ja gut, okay, komm, den schlage ich jetzt mal schön Schnippchen. Ich suche mir mal schön eine Ausbildung raus, die ich irgendwie ratzi-fatzi in anderthalb Jahren durchziehen kann. Und habe dann auch eine gefunden. Ich bin in der unfallchirurgischen Praxis gelandet und habe da mit dem OP unterstützt und auch so generell in Praxisabläufen und habe die wirklich in anderthalb Jahren abgeschlossen, ne? Weil ich konnte durchs Abitur schon ein Jahr von vornherein verkürzen und dann, wenn du dich sehr gut angestellt hast, nochmal ein halbes Jahr. Und ich merkte relativ schnell, man gibt das ja ungern zu, aber meine Eltern hatten recht, ich sah mich nicht in diesem Bereich ärztliche Tätigkeit in der Medizin. Ich durfte auch einen Tag mal wirklich in die Rechtsmedizin damit schnuppern. Das hatte mein damaliger Chef organisiert. Und ich habe dann da gemerkt, nee, Anja, ich glaube, das ist wirklich nichts. Du gibst dir ja nicht gern zu. Du gibst es ja dann auch in dem Alter, sag mal ehrlich, gibst es ja auch nicht gerne zu.
Sie hatten recht.
Sie hatten recht, ja. Und dann saß ich dann und habe gedacht, mein Gott, was machst du denn jetzt? Du hast all die Jahre immer gedacht, du studierst Medizin und wirst Frau Professor Doktor. Das gefällt dir jetzt auf einmal nicht. Und da habe ich gedacht, okay, medizinischer Bereich gefällt mir doch irgendwie sehr gut. Ich möchte gerne eigenverantwortlich arbeiten, ich möchte gerne selbstständig arbeiten. Und habe mich dann mal durch das Internet gewühlt und Berufsberatungsseiten aufgemacht. Und da spuckt es mir dann relativ schnell die Physiotherapie raus, die Ergotherapie, Logopädie, Hebamme. Mhm. Und schon da, wo ich das las, dachte ich, das ist ein Beruf, den hatte ich 0,0 auf dem Schirm. Aber der klingt wie für mich gemacht. War jetzt schon einen Schritt weiter, dachte, machst du doch mal ein Praktikum. Wusste damals noch nicht mal, dass das eigentlich Voraussetzung war, weil zur damaligen Zeit, als ich mich dazu entschloss, Hebamme zu werden, waren noch 2000 BewerberInnen auf eine Stelle und man musste zwingend ein Praktikum absolvieren, ist ja heute immer noch so, und musste dann wirklich, es waren 6er im Lotto, einen Ausbildungsplatz damals zu kriegen. Und ich machte dieses Praktikum, ging los, dachte, naja, suchst du dir mal irgendwo im Kreis deine Praktikumsstelle. Ja, finde mal so einen Praktikumsplatz irgendwo, dass du im Kreißsaal Kreißsaalluft schnuppern kannst. Da hatte ich unglaubliches Glück, dass ich über eine Arbeitskollegin in der Klinik in Heidelberg unterkam und da reinschnuppern durfte. Und in meinem ersten Dienst habe ich eine Geburt mitbegleiten dürfen und in diesem Moment habe ich sofort gewusst, das ist es, das will ich machen, und habe dann sofort mit dem Bewerbungsmarathon gestartet. Hatte auch direkt das Glück, genommen zu werden und dann meine Ausbildung beginnen zu dürfen. Und so bin ich Hebamme geworden.
So bist du Hebamme geworden.
Muss ich quasi Danke sagen an meine Eltern, sonst wäre ich wahrscheinlich ins Unglück gestürzt. Ich glaube nicht, dass ich als Ärztin, egal in welchem Bereich, glücklich geworden wäre. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich glaube, es wäre nicht meins gewesen.
Und dann ist es doch perfekt, dass deine Eltern dich auf diesen Weg gebracht haben.
Danke an dieser Stelle.
Und du jetzt diesen wunderbaren Beruf gefunden hast, in dem du ja auch wirklich sehr aufgehst.
Ja, total. Ich bin da sehr glücklich. Es gibt ja diesen schönen Spruch, such dir einen Job, den du liebst, du musst keinen Tag mehr in deinem Leben arbeiten.
Das tun wir.
So fühlt sich das an, wenn ich mit dir sitze.
Podcast
auf Eismatschalatte mit Erdbeer trinke. So fühlt sich das an, aber auch im Kreißsaal oder bei den Wochenbetten. Es ist einfach, es ist mein Beruf, meine Berufung, die ich auf Umwegen gefunden habe, aber ja, womit ich sehr glücklich bin. Prost.
Prost. Darauf.
Und Marie, erzähl, wie war's? Also deine Geschichte ist jetzt, ich kenne sie, aber die finde ich jedes Mal, wenn du sie sagst, immer noch so spektakulär und die beeindruckt mich.
Ja, bei mir lief es etwas anders. Ich habe zu einem etwas früheren Zeitpunkt gewusst, dass ich Hebamme werden möchte. Und das wusste ich eigentlich schon, bevor ich schreiben kann. Ich hatte das so gar nicht mehr auf dem Schirm, aber man kommt ja beim Ausmisten des Elternhauses immer auf verschiedenste Fundstücke. Und somit kamen wir auf ein Poesiealbum zurück, das meiner Schwester gehörte. Und da durfte ich natürlich als kleine Schwester mich auch mit eintragen. Das war ja was ganz Tolles. Und da war ich, also wir haben das Datum versehen, man schreibt das Datum ja drauf, 3 Jahre alt. Und das ist jetzt wirklich klein. Also 3, ne, das ist schon, du kannst zwar gut reden, aber ist jetzt ja wirklich noch ein junges Alter. Und bei dem Feld Berufswunsch steht Hebamme.
Ist es nicht abgefahren?
Ja, das war das erste Mal. Zu dem Zeitpunkt finde ich es auch erstaunlich, dass ich wusste, was eine Hebamme ist.
Ich habe es bis 18 nicht gewusst. Ich habe es bis 18 nicht gewusst, obwohl ich einen kleinen Bruder habe.
Also irgendwie muss ich es gewusst haben. Und ja, ich habe mit meiner Schwester auch immer gerne Geburt gespielt.
Ja.
Das war, wir haben Geburtszelte gebaut, haben Geburt gespielt. Dann war ich natürlich die Rolle der Hebamme, selbstverständlich. Meine Schwester musste gebären. Viele Kinder, viele Kinder hat sie geboren. Und ja, so haben wir das irgendwie zusammen gespielt und das hat sich immer durchgezogen. Und ich weiß auch noch, wir waren einmal essen mit meinen Eltern und dann waren Freunde von meinen Eltern mit dabei und da kam eine Person dazu. Und es gibt so Situationen im Leben, ich war, wie alt war ich, 5 oder 6, glaube ich, die brennen sich in den Kopf ein. Und sie kam, setzte sich hin, das war eine relativ große Frau, weiß nicht, ob die wirklich groß war. Ich meine, die Verhältnisse, ne, sind ja auch so. Für mich wirkte sie ungefähr wie 1,80. Lange blonde Haare, aber wirklich so eine tolle Mähne. Und wir setzten uns hin und sie saß mir gegenüber und wir redeten. Und dann geht es ja so das Gespräch los. Und wie man als Kind halt macht, mal irgendwas anderes, mal spielt. Und auf einmal sagte sie, ja, wie war es denn? Oder irgendjemand fragte, wie war es im Kreissaal? Und ich guckte und habe gesagt, bist du Hebamme? Und mich hat das so fasziniert, dass ich heute noch weiß, wie diese Frau aussieht. Ich weiß es.
Finden wir diese Frau? Möchte die in unserem Podcast kommen?
Ich weiß, wie dieses Restaurant aussah, wo wir saßen. Ich weiß den Tisch, also ich weiß die Szene. Weißt du, was ich meine? Es gibt ja manchmal so Dinge, du hast diese Szenen im Kopf und sie sagte das und ich dachte nur so.
Den Teil der Geschichte kannte ich noch
das
nicht.
Das will ich werden. Das will ich auch. Das war so, für mich war das immer so, wow. Und sie dann halt, ja, total stressiger Dienst. Ne?
Und, und Marie, bling, bling, bling.
Wow.
Das will ich auch.
Das will ich.
Aber so spielt das Leben, oder? Das hat sie so richtig eingefangen. Und du wolltest das,
ich weiß das.
Gefühl
und ich kann Geburt. Mir ja auch nicht wirklich, das kann nicht sein, dass ich mit 6 Jahren weiß, was eine Hebamme macht.
Glaubst du, du warst in deinem früheren Leben eine Hebamme?
Ich weiß das nicht.
Ist doch verrückt, aber woher wusstest du das?
Aber weißt du auch, vor allem auch jetzt in meiner Familie gibt es keine Hebamme. Oft ist es ja dann so, dass dann vielleicht die Mama oder die Oma oder irgendjemand, ne, da, wo man irgendwie Berührungspunkte bekommt. Ja, aber das hat sich durch mein Leben gezogen. In der Schulzeit habe ich ein Praktikum gemacht schon, weil man muss ja Schulpraktika machen. Einen habe ich im Kreißsaal gemacht. Nach meinem Abitur war ich nochmal 3 Wochen hospitieren in der Klinik, in der großen Uniklinik, damals in Wiesbaden. Und das war einfach jedes Mal faszinierend. Jedes Mal. Und daraufhin habe ich mich eben auch beworben und wurde in Heidelberg genommen und habe da dann die Ausbildung und das Studium absolviert. Und jetzt darf ich auch Hebamme sein.
Ist das nicht toll? So spielt das Leben.
So spielt das Leben. Ja, so bin ich Hebamme geworden.
Deswegen, wir wünschen dir auch ganz viel Glück auf deinem Weg.
Wir hoffen, dass auch dieser Beruf dich erfüllen wird.
So wie er uns erfüllt.
So wie er uns erfüllt und du ganz, ganz, ganz tolle Geburten und Menschenleben mit auf die Welt begleiten wirst.
Und auch Familien begleiten kannst dann in dieser ganz besonderen, spannenden und emotionalen Zeit. Das ist nicht selbstverständlich, finde ich, Hebamme sein zu dürfen, dass wir in diesen sensiblen Momenten nicht nur am Ehebett stehen, sondern im Ehebett mittendrin sind, finde ich. Und ja, deswegen weiterhin viel Erfolg für dein Studium und alles Gute.
Unglaublich.
Das gibt's doch nicht.
Fantastisch.
Was ist das denn? Hallo, Entdeckung der Woche.
Kommen wir zur Entdeckung der Woche. Ich bin die Sora dran. Ich habe uns ein Thema mitgebracht. Ein sehr aktuelles, ein akutes, ein nicht so schönes.
Ich bin super gespannt.
Es wird sehr faktisch, sehr zahlenreich, sehr informativ, aber super.
Okay, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was ist es?
Es geht um die Kaiserschnittrate. Die neuen Zahlen sind da, 2023, wurden veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du einen Blick drauf geworfen hast.
Ich habe einen Blick drauf geworfen, ja.
Ich hole dich gerne noch ein bisschen näher ab und natürlich euch auch. Denn wir sind auf einem Rekordhoch. Es ist leider ja so, also Rekordhoch klingt ja immer relativ gut. Hoch klingt immer hoch hinaus sehr gut. Leider nicht im Zusammenhang mit der Kaiserschnittrate. Ich hole euch ein bisschen mehr ab und erzähle euch noch so ein bisschen mehr dazu. Die aktuellen Zahlen, nämlich zu den Geburten, wurden für das Jahr 2023 veröffentlicht. Die finden immer jetzt im Mai statt, dass die fürs Vorjahr veröffentlicht werden. Und jetzt war es wieder soweit. 32,6% aller Babys in Deutschland werden per Kaiserschnitt geboren. Und das ist ein neuer Höchstwert. Insgesamt sind das umgerechnet 218.000 Bauchgeburten, also 218.000 Kinder, die auf diesem Wege das Licht der Welt erblickt haben. Und das ist wirklich ein bisheriger Rekord. Die höchste Kaiserschnittrate mit 32,2% waren im Jahr 2011. Auch gerne nochmal zum Vergleich habe ich nochmal ein paar Zahlen mitgebracht, dass ihr das so ein bisschen besser einordnen könnt. Weil manchmal finde ich das auch so ein bisschen schwierig.
Finde ich auch.
Wie hoch ist jetzt 32,6? Ja. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Vor allem, wenn man sich auch mit den Zahlen vielleicht nicht so beschäftigt, in welche Relationen kann man das setzen? Im Vergleich zum Beispiel 1993 waren wir bei einer Kaiserschnittrate von 16,9%. Und der Anteil, muss man sagen, hat sich jetzt in 30 Jahren fast verdoppelt. Also wir
da
waren.
Da fragt man sich, woran hatte die gelegen? Wir haben es auch viel diskutiert im Kreißsaal schon, ja.
Es gibt weitere Entbindungsarten, die ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Natürlich, wir wissen es alle, die vaginale Geburt. Mit 60,6% ist diese vertreten ohne OP. also ohne jegliche Eingriffe. Und 6,5% der Vaginalgeburten finden mit Unterstützung zum Beispiel durch eine Sauglocke statt. Da kann man das vielleicht auch nochmal ein bisschen in Relation setzen. Es gibt auch regionale Unterschiede. Die habe ich auch nochmal rausgesucht. Die sind nämlich auch total spannend. Wie hoch sind die Kaiserschnittraten in anderen Bundesländern zum Beispiel?
Genau, das war nämlich Thema, weil wir haben ja einen neuen Chef.
Ja. Oder nämlich auch in verschiedenen Ländern. Wir kommen aber erst mal auf Deutschland und auf die Region hier bei uns im Land. Hier haben wir die höchste Kaiserschnittrate im Saarland mit 36,6%, Hamburg mit 36,2%. Die niedrigste Rate bei uns hat Sachsen mit 25,6% und Brandenburg mit 29,3%. Das heißt, wir sehen, es geht weniger. Und im Vergleich international, wenn wir uns das anschauen, Deutschland ist hier ungefähr im oberen Mittelfeld anzutreffen. Die höchste Rate liegt in der Türkei aktuell mit ca. 60%, Rumänien mit 48% und Bulgarien mit 47%. Die niedrigsten Raten sind aktuell in Island und Israel zu finden. Die haben nur eine Kaiserschnittrate von 15%. Das heißt 15% zu 32,6%. Da ist Luft nach oben, dass wir uns auch wirklich hier in Deutschland noch verbessern können. Und ich würde gerne noch mal ein bisschen mehr zu dem Thema Bauchgeburt bzw. Kaiserschnitt sagen. Denn wenn wir diese Zahlen hören oder ich auch diese Zahlen hier so nenne, könnte man meinen, dass ich ja die Bauchgeburten nicht befürworte oder auch sagen könnte, jetzt die Zahlen hier sind zu hoch, jetzt müssen wir mal gucken, was wir da machen. Ich würde aber gerne noch mal sagen, dass Bauchgeburten bzw. Kaiserschnitte lebensrettend sein können. Es Absolut. Ist heutzutage ganz toll, dass wir die Möglichkeit haben, Kinder sicher über diesen Weg zur Welt zu holen und Mama und Kind es beiden gut geht. Damals in der Zeit, wenn wir uns das nochmal anschauen, wenn Kaiserschnitte, Bauchgeburten durchgeführt wurden, dann sind viele Frauen verstorben, weil sie eben zu hohen Blutverlust hatten oder ähnliches. Das ist heute nicht mehr so. Das heißt, wir können dadurch wirklich Leben retten, sowohl von Mama als auch Kind. Es ist ein wichtiges Instrument, deshalb auch bei uns in der Medizin, um auch Risiken vorzubeugen, Schwangerschaftserkrankungen zu erkennen und hier frühzeitig wirklich Maßnahmen einzuleiten, dass es eben zu keinen Todesfällen kommt oder eben auch, wenn Notsituationen entstehen und somit es um Leben und Tod geht, können wir heutzutage Mama und Kind retten. Und das ist wirklich toll, dass uns das gelingt, dass wir diese medizinische Möglichkeit haben, um Kinder sicher auf die Welt zu holen. Aber, dazu möchte ich gerne ein Aber hinzufügen, denn ein Kaiserschnitt, eine Bauchgeburt ist nicht risikofrei. Und das wird heutzutage ein bisschen vergessen oder gerät so ein bisschen in den Hintergrund. Denn um kurz aufzuzählen, eine Bauchgeburt birgt ein höheres Risiko für Infektionen oder auch Wochenbettkomplikationen bei der Frau. Spätere Plazenta-Anomalien, weil eben natürlich Narben an der Gebärmutter da sind. Und deshalb, wenn die Plazenta sich bei einer Folgeschwangerschaft zum Beispiel da festsetzt, es eben zu Komplikationen kommen kann, wenn die sich löst oder auch da verwächst. Es gibt eine höhere Rehospitalisierung der Mutter, weil sie natürlich länger zum Beispiel in der Klinik bleibt oder überhaupt in die Klinik muss, weil natürlich ein Kaiserschnitt nur dort durchgeführt werden kann. Und man hat eben eine längere Erholungszeit. Das heißt, auch Frauen, die auf vaginalen Wege entbunden haben, erholen sich tendenziell schneller als Frauen, die per Bauchgeburt entbunden haben. Und es wirkt sich auch auf das Bonding aus, weil nicht direkt gebondet werden kann im Vergleich zum Beispiel einer vaginalen Geburt, wo das Kind direkt auf die Brust der Mutter gelegt werden kann. Und eben auch das Thema Mikrobiom.
Finde ich auch wichtig. Und generell, was man vielleicht auch nicht so direkt auf dem Schirm hat, das hat ja auch eine Auswirkung auf das Kind oder kann eine Auswirkung auf das Kind haben. Die Anpassungsstörung, die wir auch regelmäßig erleben, wenn Kinder mittels geplanter Bauchgeburt ohne Wehentätigkeit auf die Welt geholt werden.
Ohne Blasensprung.
Genau. Dass die einfach wirklich große Probleme haben. Ja, stell mir das vor, es ist mehr dunkel, es ist gleiche Geräuschkulisse, alles irgendwie zusammen. Auf einmal wirst du da rausgerissen und es ist alles hell, laut, kalt, ne?
Bist gar nicht vorbereitet.
Da kriegst du erstmal einen Schock. Und dann sollst du selber atmen. Ja, du weißt gar nicht, was passiert. Ja, dass dann Kinder erstmal Probleme bekommen können, ist völlig klar, weil sie ja völlig unvorbereitet, wenn eben keine Wehentätigkeit, kein Blasensprung, wie du es gerade schon gesagt hast, in die Welt geholt werden. Ne? Also das ist ja auch was wir ganz regelmäßig erleben und weil gar nicht so oft drüber gesprochen wird auch einfach.
Weil ja auch diese Kinder zwar reif geboren werden, aber wie du sagst, eben nicht darauf vorbereitet sind.
Wir hatten es ja Terminüberschreitung.
Da sind. Das heißt, auch wenn ein Kaiserschnitt in der 39. Woche, in der 38. Woche, 40. Woche stattfindet, haben diese Kinder Anpassungsschwierigkeiten. Ich möchte aber noch mal so ein bisschen näher drauf eingehen, warum nehmen denn diese Kaiserschnitte zu? was sind Gründe, warum diese Zahl sich im Vergleich zu 1993 wirklich fast verdoppelt hat? Das hat zum Beispiel eher medizinische Gründe, organisatorische Gründe, praktische Gründe, die einfach für eine tolle Planbarkeit sorgen bei uns im Alltag. Das heißt, Bauchgeburten können toll geplant werden, sind Routineeingriffe geworden, die eben dazu verleiten lassen, diese eben auch zu planen und dann durchzuführen. Es gibt ein zunehmendes durchschnittliches Alter der Mütter, das heißt, die Mütter werden älter. Und das als Folge auch, dass mehr Angst vor Geburt entsteht, Angst vor Geburtsschmerz oder Komplikationen. Da wird man ja auch immer toll immer aufgeklärt, muss man auch aufgeklärt werden, je nachdem natürlich, wie welche Situation oder individuelle Situation man hat. Aber eben dadurch, dass die Mütter auch älter werden, denken sie natürlich auch nochmal anders drüber nach. Das konnte jetzt statistisch tatsächlich nachgewiesen werden. Aber man muss auch sagen, dass weniger geburtshilfliche aktive Kliniken da sind. Das ist auch anscheinend ein Grund, der dazu beiträgt. Für euch nochmal ein paar Zahlen im Vergleich. 1993 hatten wir geburtshilfliche aktive Kliniken ungefähr bei 49,4% in Deutschland. 2023 sind es nur noch 31,4% eben mit Krankenhäusern, die Geburtshilfe anbieten.
Tendenz weiter fallend.
Tendenz weiter fallend. Jetzt muss man natürlich sagen, es gibt natürlich trotzdem Vergleichsländer und da kommen ja schnell die Argumente, wir schauen nach Skandinavien und Co., die ja große Geburtszentren haben und eine sehr niedrige Kaiserschnittrate hier. Ne? Also das muss man trotzdem in Relation setzen. Aber ich glaube, dass trotzdem ein Wandel stattfindet, der vielleicht diese Zahl jetzt erstmal ansteigen lässt, bevor wir vielleicht Maßnahmen ergreifen können oder eben diese Zentralisierung auf verschiedene Kliniken stattfinden, um eben dann andere Geburtshilfe anbieten zu können oder eben auch die Kaiserschnittrate wieder zu senken. Die Anzahl der Geburten in allen Kliniken ist rückläufig, das wissen wir, beziehungsweise auch, dass die Geburtenzahlen eben sinken. 2023 wurden circa 680.000 Kinder geboren. Das sind 6,4% weniger als im Jahr zuvor. Und das ist natürlich schon eine Zahl, die macht sich bemerkbar. Also 6,4% weniger Kinder, das merken wir tatsächlich auch in unserem Hebammenalltag, ja, in unserer Betreuung, aber auch in den Kliniken. Schade trotzdem, dass die Geburtenzahlen sinken und die Kaiserschnitte steigen. Man könnte ja auch dazu meinen, dass wenn die Geburtenzahlen sinken, auch die operativen Eingriffe zurückgehen. Das konnten wir jetzt nicht feststellen, sondern eher genau das Gegenteil. Und deshalb legen wir so ein bisschen auch einen kritischen Blick auf die steigenden Zahlen. Der Kaiserschnitt generell, wenn wir uns das Thema allgemein nochmal anschauen, ist oft mit großer Sicherheit assoziiert. Also man denkt an eine Bauchgeburt und denkt, das ist das Allersicherste, was ich für mich und mein Kind tun kann.
Und auch das Schmerzloseste hat man oft das Gefühl, wenn sich jemand zu einem Wunsch-Kaiserschnitt entscheidet.
Ja. Ne? Das heißt, man, klar, es ist absolut 100% planbar, was wir aktuell sehr gerne alle mögen in unserer sehr heutigen Zeit. Ne? Wir sind eng getaktet, wir haben wenig Zeit, wir können uns nicht mehr so gut darauf einlassen, einfach mal etwas geschehen zu lassen. Das heißt, es ist schmerzfrei, risikoarm. Also es wird, so denken ja sehr viele darüber.
Obwohl das ja eigentlich so ein Quatsch ist. Also die Planbarkeit absolut nachvollziehbar. Aber wenn du eigentlich überlegst, was das Thema Schmerzen angeht, die Schmerzen sind dann danach. Also völliger Irrglauben eigentlich.
Und auch, glaube ich, wird generell diese OP-Situation unterschätzt.
Ja.
Es ist kein kleiner Eingriff. Es ist eine große Bauchoperation, die stattfindet. Ich meine, wir sehen es natürlich, wir sind bei Bauchgeburten mit dabei. Es ist ein riesengroßer Eingriff. Der Bauch wird geöffnet. Alle, ne, also wenn wir uns auch anschauen, was mit den Muskeln passiert, die auseinandergeschoben werden. Ne? Also wie gesagt, ich bin großer Fan davon und ich finde es ganz toll, dass wir die Möglichkeit heute dazu haben, um Leben zu retten. Aber Thema Wunschkaiserschnitt zum Beispiel oder das als sicheren Ausweg zu sehen, da finde ich die Assoziation leider nicht ganz gelungen heutzutage. Und da finde ich schade, dass viele auch mehr und mehr darüber nachdenken und denken, dass es genau so ist. Aber auch Thema Wochenbett, ne? Auch die Regeneration dahinter. Viele denken, ach, ich stehe ja dann auf und es ist gut. Naja, bis man sich wirklich davon erholt hat, ne? Bis wirklich auch die Bauchgeburt verheilt ist, bis die Narben verheilt sind, da vergeht eine richtige Zeit, bis die Bauchmuskeln sich wiederfinden, bis man wirklich die Stabilität auch in der Mitte des Körpers wiedergefunden hat. Das dauert viel, viel länger als bei einer vaginalen Geburt. Das wissen auch viele nicht oder setzen sich nicht so in dieser Thematik damit auseinander. Ne? Das heißt, es findet hier oft klar eine individuelle Abwägung zwischen Risiko und nicht statt. Aber was ist dann Risiko und was nicht? Also es gibt auch viele Argumente dafür, wirklich einen Kaiserschnitt bzw. eine Bauchgeburt durchzuführen. Wir wissen es, wenn Krankheiten da sind oder ähnliches,
die vaginale Geburt, die angestrebt werden kann. Die vaginale
Geburt angestrebt werden kann, weil es vielleicht anatomisch auch was gibt, dass es das nicht möglich macht.
Auffälligkeiten medizinisch. Auffälligkeiten
gibt, Mutter, Kind. Also es gibt wirklich Gründe, warum ein Kaiserschnitt geplant durchgeführt werden sollte, um eben auch das Leben von Mutter und Kind zu schützen. Und dann ist das der richtige Weg. Aber dieses zu sagen, ich nehme den leichteren,
naja, das ist ja nicht leichter.
Ja? Ne? Das heißt, ganz, ganz wichtig ist hier, sich die Gefahren von einer Bauchgeburt bzw. eines Kaiserschnittes wirklich vor Augen zu führen. Was bedeutet das, wirklich so eine große Bauchoperation durchzuführen? Um auch früh eine Entscheidung für sich treffen zu können, braucht es Aufklärung, braucht ein gutes Geburtsvorbereitungsgespräch von Seiten auch der Ärzte. Man muss es auch sagen, weil die führen ja auch den Kaiserschnitt durch, aber auch den Hebammen, dass individuell wirklich jede Frau angeschaut wird, ist hier ein Kaiserschnitt, eine Bauchgeburt initiiert, ja oder nein? Wo gibt es das geringere Risiko? Wo kommen beide Kinder raus? Man muss es ja auch wirklich sagen, das muss individuell für jeden Fall entschieden werden. Und wie gesagt, der Kaiserschnitt ist eine große Bauchgeburt und kein sanfter Ausweg. Das will ich hier wirklich auch nochmal betonen. Es ist ein Ausweg, aber es muss eben angeschaut werden und bewertet werden, was wirklich jetzt nützlicher für Mama und Kind ist und wo beide besser rauskommen.
Und es ist auch nicht der Weg, um eine Verhütungsmethode nach dem letztgewünschten Kind zu bekommen. Auch das ist ja etwas, was wir regelmäßig erleben, dass zum Beispiel 3 Kinder vaginal wunderschön geboren wurden und beim 4. Kind dann der Wunsch nach einer Bauchgeburt geäußert wird, weil die Frau die Sterilisation wünscht. Wenn man dann mal ein bisschen ins Gespräch kommt, wenn man das auch mal durchdenkt, ne, der Eingriff ist für die Männer eigentlich kostenfrei, wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist. Und ein viel kleinerer Eingriff. Und die Frauen wählen dann das als Geburtsmodus, mit die Verhütung geklärt ist. Eigentlich völlig paradox, wenn man das mal genauer und tiefer auch mal nachfragt in gewissen Fällen. Wahnsinn.
Unglaublich.
Was wir Frauen auf uns nehmen.
Was wir Frauen, wir nehmen eh schon sehr, sehr viel auf uns, aber dann diesen Weg auch noch. Als Fazit möchte ich sagen, für alle werdenden Eltern, ein Kaiserschnitt bzw. eine Bauchgeburt kann notwendig sein. Es kann Leben retten. Es kann das Leben von Mama und Kind oder Mama oder Kind retten, aber es ist nicht per se der bessere Weg. Informiert euch an jeglichen Stellen in einer Geburtsklinik, redet mit eurem Partner, Partnerin im Familienumfeld gerne darüber. Äußert auch eure Wünsche, äußert eure Ängste, äußert eure Bedürfnisse, sprecht darüber. Falls ihr wirklich sagt, es ist mein größter Wunsch, per Bauchgeburt zu entbinden, dann wird es Lösungen geben. Man kann mit euch darüber sprechen. Es wird per se auch nicht davon abgeraten, aber man muss individuell schauen, warum ist das bei euch der Fall? Warum wünscht ihr euch das so sehr? Und hier ist es eben auch wichtig, einen Geburtsplan zu erstellen mit dem Fachpersonal, Hebamme, Arzt, Ärztin, um eben einen genaueren Blick darauf zu werfen. Und ich möchte als Abschluss gerne sagen, vertraut auf eure Gebärfähigkeit. Vertraut auf euren Körper. Wir wären nicht so viele Menschen auf der Welt, wenn eine vaginale Entbindung nicht möglich wäre oder so gefährlich für uns Menschen, dann wären wir alle schon ausgestorben. Dann würde es uns nicht geben. Wir wissen, dass die Geburt wirklich eine Herausforderung sein kann. Wir wissen, dass es auch nicht immer einfach ist, sich darauf einzulassen, auf diese 5 Wochen Geburtszeitraum einzulassen, den wachsenden Babybauch zu sehen und dann daran zu denken, oh Gott, das muss wirklich aus mir raus. Ja, euer Körper kann das. Vertraut euch und vertraut auch eurem Kind. Ihr seid ein gutes Team. Und falls man auf dem Wege merkt, da läuft was nicht ganz rund, dann habt ihr das Personal an eurer Seite, die mit euch einen anderen Weg wählen. Und deshalb ist es wichtig, nochmal ein Geburtsplanungsgespräch zu führen. Hört in euch rein. Was sind eure Ängste? Was sind eure Gefühle dabei? Und dass man Respekt vor einer Geburt hat, das ist völlig normal. Wenn man kurz davor steht und denkt, ja, hoffentlich schaffe ich das und dass man aufgeregt ist. Ja, ihr schafft es, aber es ist völlig in Ordnung, sich Gedanken darum zu machen und sich darüber auch zu reflektieren und auch darüber zu sprechen. Da seid ihr nicht mit allein. Ich würde sagen, 100%, ich würde wirklich sagen, 100% der Schwangeren machen sich solche Gedanken darum, ob sie es schaffen oder nicht, auf welchem Wege man gebärt, weil es eben auch euch und euren Körper betrifft. Aber vertraut auf euch, vertraut auf eure Gebärfähigkeit und findet den individuellen Weg, der natürlich für euch passt, mit den Hebammen und Ärzten zusammen.
Meine alte Lehrhebamme hat immer eine Sache gesagt, wenn es ums Thema Wunschkaiserschnitt ging. Und ich weiß gar nicht, ob der in der heutigen Zeit noch so gesagt werden darf, aber ich finde eigentlich, dass er an der Stelle so gut passt. Sie hat immer gesagt, wenn man als Frau die Wahl haben sollte, wie das Kind auf die Welt kommen soll, dann hätte der liebe Gott uns noch einen Reißverschluss in die Bikinizone gebastelt, damit wir es hätten entscheiden können. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch sowas ist, was man sagen kann, aber das hat die immer vehement gesagt und trifft schon eigentlich ganz bildlich. Ob das heute noch so korrekt ist, das ist die Frage. Aber ich wollte es einfach an der Stelle auch mal nochmal mitbringen.
Danke, dass du uns noch daran hast teilhaben lassen. Und somit schließe ich meine Entdeckung der Woche.
Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast. Wir gehen die Zahlen jetzt ja auch aktiv bei uns gerade an.
Richtig, in unserer Geburtsklinik.
Unser neuer Chef war ja lange in Sachsen tätig.
Somit schauen wir mal, was die nächsten Jahre passiert.
Schauen wir mal, das werden wir in die Entdeckung der Woche mitbringen, was sich da so tut. Aber da sind wir ganz gespannt, freuen uns auch sehr, dass da ein frischer Wind gerade, glaube ich, auch in vielen Kliniken jetzt wieder weht, nachdem diese aktuellen Zahlen reingedrungen sind, dass man vielleicht Standards nochmal überdenkt, dass man Abläufe nochmal überdenkt, Geburtsplanungsgespräche nochmal überdenkt. Ja, generell auch nochmal Fortbildungen anbietet. Also ja, bleibt spannend.
Es gibt viele tolle Möglichkeiten, die du auch gerade schon aufgezählt hast. Aber vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart und unsere Folge hier angehört habt. Wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eine Bewertung oder auch einen Kommentar da lasst. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ihn auch gerne. Wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wieder hören und wir euch ein spannendes neues Thema mitbringen dürfen.
Bringst du mir da auch wieder so ein Eis Matcha Latte mit Erdbeeren mit?
Wenn du Glück hast.
Vielleicht tue ich nächste Woche ein.
Wenn du Glück hast, auf jeden Fall.
Und Justin, du kriegst dann auch ein.
Juhu!
Und Charlie und Lena und Silvia, ihr kriegt auch ein.
Also, wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.
Eure Anja
und Marie. Hallo Hebammenzeit ist eine Produktion von Hallo Hebamme.
Executive Producer Lena Spannagel und wir, Anja Stern
und Marie Kuhn. Schnitt und Sound Justin Skaria und Charlie Kriebel.
Redaktionelle Unterstützung Nora Helmel.
Vermarktung Silvia Körner.
Cheers! Cheers!